So, liebe Hörer, ich sitze hier, sag ich mal, außerhalb des Burggrabens. Mein Kollege Bernie Meyer hat sich verschanzt in gebotenem Abstand von mir. Es kam mir eben der Begriff Pestburg auf, also in einer Art Corona-Burg. Auf einem Fatboy-Sitzsack guckt mich Bernie Meyer über verschiedene Stuhllehnen an.
Ja, also ich finde, safer kann man nicht podcasten, außer man macht eine Videokonferenz.
Ja.
Aber auch da ist man ja Hackern ausgeliefert, noch und nöcher, ne?
Eben.
Und jetzt? Brennerpass.
Popkultur Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie hast du nicht getan. Das ist der Brennerpass. Sie hast du nicht getan. Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Seuchen in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche, die Welt, wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer. Und mir gegenüber sitzt er, also was heißt mir gegenüber? Das Gegenüber stimmt noch, aber...
In sicherer Entfernung.
In ganz sicherer Entfernung. Es geht in die Kilometerrichtung mittlerweile, ne?
Obwohl, wie viel sind es? 2 Meter, oder?
Ja, mehr, oder?
Nee, guck mal, ich bin 1,80. Wenn ich mich jetzt hier querlegen würde, noch 20 mehr, dann wären wir, glaube ich.
Du bist 1,80.
Also, dass du an dem Punkt einhakst, irritiert mich. Aber ja, ja, okay. Ich bin 1,80, Bernie. Ja.
In meinem Pass steht, ich bin 1,80, ich bin es aber nicht.
Das könnte bei mir auch so sein. Vielleicht bin ich 1,79.
Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Ich wurde damals nicht gemessen. Das war in Regensburg auf dem Amt.
Nie, man wird nie gemessen. Auch Augenfarbe trägt man auch immer selber ein, sozusagen. Das kontrolliert doch kein Mensch, oder?
Ja, bei mir steht immer noch violett.
Gut.
ja, du bist der Manifest Actor, der Lowlander, ja. Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat.
Das ist wohl wahr.
Der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, The Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood, der Hauskatzenamateur und Carsharing-Connoisseur, Mobilist und Militarist, Pornfree-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Gelandete, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Rudolf.
Vielen Dank und guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsort sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, dem
Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Ja, und wie immer, vielen lieben Dank an alle Hörer, die sich am Brennerpass finanziell beteiligen. Ich sage am Ende der Sendung, wie das geht, falls ihr das nachahmen wollt. So, Rüdiger, wir sind in Woche
4, Bernie.
Ja, in den Osterferien quasi.
Ja. Wir sind, ja, die Osterferien sind erreicht. Endlich.
Ja, das ist ja schon mal gut.
Das ist gut. Zu Hause werden die allerletzten Homeschooling-Aufgaben nur noch so Ausmalsachen gemacht und dann sind die Kinder durch.
Ja.
Ich habe das so ein bisschen angestrebt, damit man auch wirklich Ferien hat.
Mhm.
Das passt gar nicht zu mir, ich weiß. Du guckst mich auch irritiert an. Aber irgendwie war mir das wichtig.
Ja. Ja, wir sind durch. Wir haben.
Ah, gut.
Wir waren immer im Plan.
Verstehe.
Ja.
Also, verstehe. Ah ja, ich bin irritiert, weil wir haben ja schon öfter mal über das Homeschooling gesprochen. Ich meine mich zu erinnern, dass vor 2 Wochen, sag ich mal, die Überschrift unter dem, was du über Homeschooling denkst, also...
I don't give a
flying fuck.
Ja.
Aber du bist im Plan. Ihr seid im Plan.
Ja, der muss da immer genau das machen, was er tagweise machen muss. Und deshalb, okay. Deshalb gebe ich einen flying fuck about Homeschooling, weil ich einfach nur in die Aufgaben mache.
Weil du es kannst.
Ich bin auch Lehramt studiert, weißt du?
Aha. Oh, ja, siehst du, aus der Ecke kommt das.
Nein, aber
das ist wie, wenn du zu mir sagst, Netflix, da ist nichts mehr Gutes. Ich habe das durchgeguckt.
Ja. Ja, ich bin auch ein schwarzer Pädagoge, weißt du? Das ist auch, bei mir gibt's nicht viel. Bei mir,
aber Bernie,
Resistance is futile.
Da habe ich noch mal ein bisschen was drüber gelesen im Zusammenhang mit diesem Eve Ensler Buch. Das willst du dir nicht auf die Fahnen schreiben. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm.
Rüdiger, ich habe doch schon Untersuchungen angestellt, wissenschaftlicher Art und Weise, journalistische Recherchen zum Thema schwarze Pädagogik.
Okay.
I don't need the explanation. I'm just kidding here.
Gut, ja. Gut.
Ich weiß, was schwarze Pädagogik ist und ich weiß, dass ich rühme mich nicht damit im Sinne von, dass ich das, was du jetzt unter schwarzer Pädagogik verstehst, sondern es ist quasi ein augenzwinkernder Beschreibung für meinen autoritären Homeschooling-Stil.
Gut.
Der sich vielleicht gar nicht so unterscheidet von deinem, wer weiß.
Aber wer weiß.
Ich mache nur den Witz drüber. Okay, gut. Möchtest du über den Coronavirus ansonsten sprechen?
Ja, naja, also ich erzähl's mal. Er ist näher gekommen. Also meine Schwiegereltern sind innerhalb eines Tages beide, die leben eigentlich in einem Altenheim in Oberbayern, die sind innerhalb eines Tages beide ins Krankenhaus gekommen. Und die sind auch beide schon älter und haben auch durchaus Vorerkrankungen, also das kann sehr böse werden.
Kann man nachvollziehen, wie man sich da ansteckt konkret? Also ich meine, die Frage ist...
In dem Fall, irgendwie nicht, also es war wohl längere Zeit noch so, dass in dem Altenheim Besuch wohl sehr unvorsichtig war oder das Pflegepersonal sagt, sie hätten so ein bisschen Probleme gehabt, das immer zu koordinieren, dass da Abstand eingehalten wurde, wobei auch natürlich auch Besuch da schon seit einiger Zeit dann auch verboten war. Ja, ich meine, ich kann es nicht genau sagen. Ich will auch keine Anschuldigungen machen. Da gehen natürlich Leute ein und aus. Also Leute, die auch, was ich was, also das Pflegepersonal, Leute, die aber auch sauber machen, Leute, die das Essen verteilen, Friseure. So, es ist natürlich da, gehen Leute ein und aus. Ja, es ist halt, es ist Pandemie, wenn Pandemie ist.
Hm. Ja, weil eigentlich denkt man ja oft so, also so ein populistischer Reflex ist ja auch, dem ich auch manchmal erliege, ist zu sagen, wow, wenn ich mir die Leute hier anschaue, die im Park hier so rumhängen und so, da wundere ich mich nicht, dass das nichts wird hier mit der Flatten the Curve. Und da ist sicher was dran, dass jeder Virus sich auch aufgrund der Dummheit der Leute ausbreitet, aber dann darf man halt nicht vergessen, dass es dann solche Einrichtungen gibt, wo wahrscheinlich die Leute jetzt nicht, ja, ich meine, du sagst, da gibt's vielleicht Fahrlässigkeit, aber ich meine, da muss natürlich auch viel organisiert, gearbeitet, strukturiert werden. Es ist wahrscheinlich einfach ein bisschen riskanter und doch nicht so ungefährlich.
Ja,
und doch nicht so leicht vermeidbar eben. Ja.
Und womit man nicht rechnen kann, ist halt in dem Fall die Mitarbeit meines, dementen Schwiegervaters. So, der auch natürlich unvorsichtig ist. Und
ja,
sich
und auch kein Einzelfall in so einem Altenheim.
Nein, genau.
Ja, ich finde es, also erstmal natürlich sehr bedauerlich, aber auch immer ganz gut, dass man sich solche... Also in Würzburg sind ja wahnsinnig viele Leute auch gestorben in einem Altenheim.
Ja.
Da ging es ja schon vor ein paar Wochen los. Als ich in Würzburg war das tatsächlich so. Ich war vor kurzem zu Recherchezwecken in Würzburg, da habe ich das schon erfahren.
Mhm.
Dass man ja immer denkt, naja gut, die Leute müssen sich einmal ein bisschen zusammenreißen und im Park nicht 10 auf derselben Decke sitzen oder grillen gehen, jetzt wo es schön Wetter ist oder so. Sicher, was dran, also viel dran, aber es gibt natürlich Sachen, da so Herde, da ist es schwer eindämmbar, weil es einfach so mit der Logistik einhergeht.
Mhm.
Und das ist sicher ein Beispiel. Also, was ich damit sagen will, wahrscheinlich gab es da nicht viel Möglichkeiten, dem zu entkommen für deine Schwiegereltern.
Ja. Grundsätzlich.
Ausgeliefert sein auch ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Also, meine Schwiegermutter sowieso, die ist ans Bett gebunden. Also, die lag da und hat's gekriegt. Genau.
Ja.
Nee. Natürlich dann halt wahrscheinlich über meinen Schwiegervater, der, wie gesagt, herumläuft. Aber ja. Naja, grundsätzlich, ich hab dir erzählt, ich habe die New York Times abonniert, habe einen Artikel gelesen über, wie das Ausland, in dem Fall also die New York Times, einen Blick auf Deutschland wirft und die natürlich im internationalen Vergleich relativ geringe Sterblichkeit bei Coronavirus. Also das ist natürlich, das liest sich wie eine Lobhudelei auf Deutschland. Also das ist, natürlich gibt es Gründe dafür. So, also zum Beispiel, dass die meisten Infizierten in Deutschland waren, das haben wir glaube ich auch schon letzte Woche gesagt, dass Leute, die aus Ischgl kamen, also Skifahrer, also junge sportliche Menschen, die Sterblichkeit ist schon höher geworden, aber insgesamt ist so der Blick auf Deutschland, also ja, man sieht das, es sind sehr viele Krankenhausbetten da, sogar so viel, dass man sich erlauben kann, Patienten aus Frankreich und Italien aufzunehmen und auf jeden Fall auch ein Glaube an Angela Merkel, die mit ruhiger und sicherer Hand die Bevölkerung,
ja, aber da möchte ich gleich entgegenhalten, dass auch Trumps Popularitätswerte gestiegen sind.
Ja, auch darüber mussten wir letzte Woche, ist wirklich sehr schlimm. Ja. Hast du zufällig gesehen, die Cuomo-Brüder im Dialog miteinander?
Nee.
Der Gouverneur
von... Und sein Bruder, der Journalist?
Der Gouverneur von New York und der Journalist, der CNN-Journalist.
Nur darüber gelesen, aber da habe ich auch noch was. Nee, sag du zuerst.
Ja, das ist es widerspricht natürlich allen so ein bisschen allen Geflogenheiten des seriösen Journalismus, dass man den Politikerbruder interviewen lässt, aber ist natürlich irgendwie schon ein irres Ding. Also der eine ist halt sozusagen der Bekämpfer von, muss diese Pandemie in seinem Staat, in seiner Stadt in den Griff kriegen, der andere hat es halt auch wirklich dann richtig gehabt und auch durchaus heftig, also nicht heftig, kein schwerer Verlauf, so, der war die ganze Zeit zu Hause, aber der hatte so Schüttelfrost gehabt, dass er einen Zahn verloren hat. Das ist schon sehr gut.
Hm. Zu Cuomo komme ich gleich noch. Ich habe noch einen Corona-Witz für dich.
Bitte.
Wenn du für etwas...
Pandemie als nie.
Ja, habe ich im Internet natürlich gelesen. Sagt ein Dino zum anderen, du, Ich habe gehört, ein Komet kommt und löscht uns alle aus, sagt der andere Dino. Scheiße, die Wirtschaft, ey. Ja. Gut, oder? Mhm. Und dann habe ich noch ein Zitat gelesen, ist kein Witz. Also, ich zitiere es, glaube ich, gar nicht richtig. Aber ich muss es auch auf Deutsch erst übersetzen. Es geht ungefähr so. Regierungen reagieren in der Regel bei Krisen erst gar nicht und dann überreagieren sie.
Okay.
Das finde ich ganz gut. Mhm. Ja. Erstmal gucken, ja. Na, warten wir mal ab.
Is it a thing?
Ja, is it a thing? So ein bisschen wie wir, die auf die neue, die dann gucken, ob die neue Platte von, keine Ahnung, The Weeknd wirklich so gut ist.
Genau.
Wie alle sagen. Cooler Vergleich, Bernie. Mhm. Genau, und ich habe jetzt auch, da ist mir was eingefallen, was ich dann irgendwie auf Twitter gelesen habe.
Ja.
Dass jemand geschrieben hat, so, er musste dann, oder ich glaube, war eine Frau, hat gesagt, sie musste dann einen SMS-Verlauf vorzeigen, damit sie beweisen konnte, dass der Mann, mit dem sie unterwegs ist, auch wirklich in einer Beziehung mit ihr steht.
Wirklich?
Ja.
Wo war das hier in Berlin?
Das weiß ich nicht, wo das war. Ich finde, es geht ein bisschen weit.
Ja, irgendwie schon.
Also es ist natürlich klar, bei diesen ganzen Maßnahmen, wo so ein bisschen, finde ich, die Grundlage fehlt, das ist, finde ich, natürlich beunruhigend. Ich sehe schon auch die Notwendigkeit, vor allem, weil du halt einfach, ja, viele Leute halt einfach zu eigensinnig, manchmal einfach zu dumm sind, um sich an so Vorschriften zu handeln. Aber es gibt natürlich schon auch Grenzen, wo ich mich ein bisschen unwohl fühle. Das ist so ein Tweet, was mich so ein bisschen nervös gemacht hat, ehrlich gesagt.
Naja, wir haben ja diesen Park hier vor der Tür, der ja abgeschlossen ist, was ich in dem Zusammenhang auch irgendwie richtig finde.
Ja.
Trotzdem steigen immer wieder Leute drüber, spielen Tischtennis, spielen Fußball. Ich kenne aber auch nicht die Idee, da irgendwie jetzt jemanden zurechtzurufen oder gar die Polizei zu holen.
Oder? Es sind ja auch immer nur zwei Leute.
Eben, es sind zwei Leute. Sport irgendwie ist auch gut. Die spielen Tischtennis gegeneinander. Die gefährden sich, wenn dann selber. Das müssen sie dann selber wissen, finde ich.
Ja, ich finde das auch, dass man alle Tischtennisplatten jetzt abgesperrt hat, die ich so sehen konnte im Umkreis. Finde ich auch ein bisschen harsch. Aber klar, wo zieht man da die Grenze und die Polizei hat natürlich auch keine Lust, alles zu kontrollieren. Deshalb sperrt sie halt einfach mehr ab als weniger. Bei unserem Park war ich am Anfang ein bisschen verärgert, weil ich dachte, ja, jetzt weniger wegen uns, aber ich eher an Familien dachte, wie jetzt zum Beispiel, auch noch nicht mal an deine, aber Familie wie die, zum Beispiel die meiner Schwester, wo halt einfach viele kleine Kinder sind, die halt einfach, die dem Haushalt nicht aushältst, 3-4 Kinder und noch einen Hund oder irgend sowas.
Ja.
Aber jetzt muss ich sagen, nachdem ich mir angeschaut habe, wie viel teilweise bei schönem Wetter im Mauerpark, im Volkspark Friedrichshain, am Spreeufer da hinten beim Naturkundemuseum, wie viele Leute da wirklich, man muss leider sagen, echt dicht an dicht rumsitzen, kann ich es durchaus nachvollziehen und finde es auch ganz gut, dass der Park auch gesperrt ist. Weil du kannst es den Leuten nicht an die Hand geben, sich das. Die schaffen es nicht. Und weißt du, ich sage ja nichts, wenn die Leute mit ihren Familien rausgehen, weil das ist ja klar. Vor allem, da gibt es Leute, die wohnen mit 5 Kindern im Wedding auf 30 Quadratmeter, irgendwie, was sollen die machen? Die müssen raus und die sitzen alle auf einer Decke und picknicken und das ist auch schön, ist eher als eine Familie, ein Haushalt toll. Aber ich sehe halt einfach auch wirklich viele Leute, die halt so, ja, sich zum Spaß an die Spree setzen und sonst irgendwie. Und es gibt halt auch ein schlechtes Bild, nicht, dass es denen nicht gönne, ist mir wurscht, was die machen, aber es gibt halt oft auch ein bisschen ein schlechtes Bild ab, wo ich mir denke, wenn jetzt irgendwie der Innensenator von Berlin hier durch die Stadt spaziert, dann gibt es gleich nochmal einen Höhenbußgeldkatalog am nächsten Tag. Also ich würde es wahrscheinlich so machen.
Habe ich da nicht gedacht, aber ja.
Ja.
Oh, Bernie, apropos Bußgeldkatalog, ich habe einen Bußgeldbescheid gekriegt, Bernie. Hab ich das schon erzählt? Ich muss meinen Führerschein abgeben.
What?
Ja, wie entsetzt du mich anguckst. Ja, ich bin geblitzt worden mit auf einer Autobahn. Ich habe nicht gesehen, dass die Geschwindigkeit reduziert war auf 80 und ich bin sozusagen weitergefahren, wie ich halt vorher gefahren bin. Ich bin, was also in dem Fall noch geht, also naja, es geht natürlich nicht. Ich zeige Einsicht. Ich bin 121 gefahren und Kenner wissen, das ist genau 1 km/h in diesem Fall. Mit 1 km/h überschreite ich da die Grenze zwischen einem saftigen Bußgeld und einem saftigen Bußgeld und 1 Monat Führerscheinentzug.
Darf man fragen, wie viel das Bußgeld da ist? Weil ich kenne mich da nicht aus.
Es kommt noch ein bisschen was dazu an Gebühren und Vorerkrankungen, sag ich mal. 225 Euro.
Holy shit.
225 und 4 Wochen. Und jetzt bin ich wirklich am Rätseln, wann. Man hat ein gewisses Zeitfenster, in dem man den Führerschein abgeben kann. Ich überlege, ob ich es natürlich jetzt direkt mache, weil beruflich, sage ich mal, ist jetzt nicht viel, weshalb ich einen Führerschein brauche. Beruflich bei mir eh selten. Andererseits, im Moment ist es wirklich sehr angenehm, mal rauszufahren, dass man mal rauskommt aus der Stadt in den Wald, wo man wirklich sich frei bewegen kann. eigentlich fahren wir auch, sind wir auch im Sommer ein bisschen weg. In der Zeit könnte man es auch machen, weil wir da auch nicht mit dem Auto unterwegs sind. Also das sind meine Probleme, die noch, also.
Du musst erst mal abwarten, ob du im Sommer wirklich weg bist.
Eben.
Ja, ich habe auch versucht rauszufahren mal, das erste Mal seit 4 Wochen, aber dann hat gleich, stand nur ein V-Share-Auto im Umkreis von 2 Kilometern und das hat nicht funktioniert.
Ach.
Bin ich eingestiegen, hat nicht funktioniert.
Du, aber was ich dir noch sagen wollte, um jetzt mal wieder aus dem Nähkästchen zu plaudern, du könntest dich bei einem anderen Bieter anmelden, der gerade das Geschäftsgebiet erweitert hat und da gehört zum Beispiel jetzt auch Pankow dazu.
Ja, das ist aber bei V-Share auch so.
Ah, okay.
Pankow gehört immer dazu, nur Niederschönhausen gehört nicht mehr dazu.
Ich glaube, dass Niederschönhausen jetzt dazu gehört bei dem anderen.
Ja, weiß ich, welcher ist das?
Kannst du mir kurz Miles.
Ja, habe ich, bin ich.
Gut, bist du?
Bin ich, ja.
Ah ja, gut.
Aber ich bin nicht so oft in Niederschönhausen, wie du denkst, glaube ich.
Oh, gut.
Ansonsten ist, wie dumm, ist natürlich auch eine Corona-related Kategorie bei uns. Wie dumm. Aber trotzdem muss ich kurz ein trauriges, wie dumm. Ich finde es nämlich ganz schön dumm, dass Adam Schlesinger tot ist. Sagt dir jetzt wahrscheinlich gar nichts. Ist auch nicht schlimm. Bill Withers ist auch tot, möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Adam Schlesinger war der Co-Songwriter von Fountains of Wayne. Einer Power-Pop und, wie sagt man, so einer West Coast-Pop-Band, die ich sehr mochte.
Okay.
Du kennst von Fountains of Wayne wahrscheinlich nichts. Ich singe dir eins vor. Das bekannteste Lied war, es gab 2 Radio-Hits. Das eine war I wanna sing to the bottom with you.
Oh ja, doch.
Ja. Und das andere war Stacy's mom has got it going on. She's all I want and I'm waiting for so long. Stacy, can't you see? You're just not the one for me. Kennst du nicht?
Nein.
Stacy's mom has got it going on. Ja, Adam Schlesinger und Band haben immer über sehr weltliche Dinge geschrieben.
Mhm.
Zum Beispiel gibt es auch einen wahnsinnig schönen Song, der heißt Hackensack. Ich glaube, dass sie die große Jugendliebe. Hackensack ist so ein Vorort von, ich glaube, das ist irgendwie New Jersey-artig oder so, Vorort von New York und sie wird Schauspielerin und geht in die große, weite Welt und er ist immer noch zu Hause und irgendwie, keine Ahnung, repariert.
Hackensack. Hau in den Sack.
Nee. Ja, passt. Und repariert Boote oder so und wartet, dass sie eines Tages zurückkommt. Wunderschönes Liebeslied namens Hackensack. Und mein Lieblingslied, was Adam Schlesinger geschrieben hat, ist Hey Julie, ein Lied für den Working Man. Es geht quasi darum, dass einer bei der Arbeit sitzt und es ist sinnlos, Papierkram, es bedeutet nichts, sinnentleert. Der einzige Sinn ist, wenn er heim nach Hause kommt zu Julie und sie wartet auf ihn. Und Julie ist das alles, was dem Leben so ein bisschen, dem tristen Arbeitsalltag Sinn geht. Ist irgendwie banal, aber es ist sehr rührend irgendwie.
Mhm.
Ja. Genau. Ansonsten kommen wir jetzt zu den wirklich dummen Sachen. Jetzt wird es wirklich sehr dumm, Rüdiger. Muss ich auf echt sehr dumme Sachen gefasst machen.
Ja.
Zum Beispiel hat unser Nicht-Freund Viktor Orban hat jetzt einen 5 Jahre Haftstrafen-Edikt erlassen für die Verbreitung von Fake News. Da witzt es ein bisschen dran, was Fake News...
Und hat sich selber direkt eingeliefert.
Ja, das ist leider nicht so lustig, weil was Fake News ist, entscheidet er.
Ja, ist schon klar. Mhm.
Also wenn du jetzt in Ungarn podcasten würdest und würdest sagen, also weiß nicht, also Miles ist für mich echt der beste Carsharing-Anbieter und Viktor Orban ist aber in Cahoots mit WeShare oder so, zacke bumm, bist im Gefängnis. Ja, also da muss man auch wirklich sagen, dass die EU momentan so, also es gibt natürlich schon, habe Interviews gesehen, dein Bart bitte nicht an dem Mikro kratzen, auch wenn er juckt. Ich habe Interviews gesehen von schon erzürnten EU-Politikern, aber generell scheint mir die Attitüde nach außen hin von der EU eher zu sein, so, naja, okay, gut, ist halt der alte Viktor, ne? Ist ein bisschen extremer Typ.
Ist das ein berechnendes Ausnutzen der Krise ja auf jeden Fall, ne?
Ja, 100%, weil da Ungarn hat eine sehr geringe Corona-Rate im Vergleich. Taucht auch in diesen großen Listen, die man immer in den Tageszeitungen sieht, auch gar nicht auf.
Mhm.
Man müsste eigentlich Ungarn hat schon einige Kriterien, ich habe mich mal ein bisschen informiert über das Wochenende, dafür erfüllt, dass man über einen EU-Ausschluss sehr berechtigt nachdenken könnte.
Mhm.
Und und so eine Distinktionsgewinner-Attitüde jetzt in der Krise, nochmal ein bisschen die Daumenschrauben nochmal härter anzulegen und sich aber still und heimlich dazu kompletten Autokratie zu wandeln, ist natürlich auch immer extra shabby, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ja, auch sehr dumm. Übrigens, das wollte ich unbedingt erzählen. Und zwar hat jemand auf Twitter geschrieben, backen jetzt alle Bananenbrot oder was ist los? Und dann habe ich mir gedacht, ich habe neulich auch Bananenbrot gebacken und ich habe es aber auch von einer Bekannten irgendwie empfohlen bekommen. Und dann lese ich das und so, und dann gehe ich raus aus diesem Tweet und denke so, wow, es ist wohl echt der neue Hype ist Bananenbrot. Und weißt du, was das ist? Das ist ich nenne es das Bananenbrot-Paradox.
Ja.
Oder auch das Pass-Pro-Toto-Paradox.
Ja.
Wenn wir nämlich was lesen im Internet, es mag nur ein einziger Tweet sein, der vielleicht 5 oder 10 Likes kriegt, der irgendwas bestätigt, was wir gerade erlebt haben, denken wir, Pass pro Toto, das Einzelne für die Summe, ist gerade, it's a thing.
It's a thing, ja genau. Ja. Das ist
vollkommen richtig. So funktionieren ganze Politbewegungen.
So funktioniert ganze, so entstehen Wahnvorstellungen. Ja,
ja, so, ja, glaube ich auch. Ja. Das Bananenbrot-Paradox. So nenne ich es einfach.
Weil wir das immer noch wir nehmen einzelne Tweets immer noch manchmal auf wie eine Zeitungsmeldung.
Ja.
Als würde sie für irgendwas, also so, es kann doch kein Zufall sein, dass ich das jetzt lese.
Ja, das ist, hast du toll gesagt. Wir nehmen Tweets auf wie eine Zeitungsmeldung, wie eine Headline, wie ein Artikel, den uns jemand schickt.
Ja.
Und wenn der 30 Likes hat oder 300, dann noch mehr. Dann ist es fast noch gültiger als eine Zeitungsmeldung, weil wir denken so, boah, so viele Leute machen dieselbe Erfahrung. Genau. Mensch, da muss ja was dran sein.
Ja.
Schlaue Leute wie
WDR-Intendanten.
Oder du.
Mhm.
Nein, also, oder ich, es geht uns ja genauso, ne?
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Okay, gut.
Insofern, man muss wirklich, was heißt aufpassen, mit wem man sich umgibt, aber digital.
Ich glaube, man darf sich nicht so viel digital informieren. Also man darf Social Media nicht so zur Information nutzen.
Aber das ist vielleicht wirklich der Moment, wo ich jetzt nochmal sagen muss, wo ich nochmal eine Lanze brechen muss, gerade jetzt in diesen Zeiten für öffentlich-rechtlich. Ich habe zum ersten Mal seit langem wieder, dass ich mich abends mit den Kindern hinsetze und Heute-Journal gucke. Und so, ich bemühe mich wirklich, ich merke auch so richtig, dass mich so ein bisschen, ich werde auch ängstlicher, was Corona angeht, wenn ich Social Media oder auch nur Spiegel Online lese. Ich finde das wirklich gerade sehr, ich habe schon länger die Süddeutsche im digitalen Abo, ich lese nicht immer mittlerweile, man hat ja morgens manchmal so einen Informationshunger. So, es ist ja natürlich ist das auch Unterhaltung. Man will ja auch unterhalten werden. Mm. Und ich versuche den wirklich zu stillen, nicht mehr mit sozusagen, ja, mit Social Media oder den schnellen Medien, sondern dann mit diesen Zeitungen. Und hoffe mal, dass diesen.
Aber was wolltest du über die Süddeutsche sagen?
Na, dass ich jetzt öfter lese. Dass da wirklich halt im Unterschied zu einem Tweet, das so zumindest, dass sich jemand bemüht hat, was für die Gemeinheit zu schreiben und ja, nicht
aber,
nur
aus, aber auf Süddeutsche Online, da wird schon, also weiß nicht, ob das kann man wahrscheinlich nicht vergleichen.
Das ist Zeit, die Printausgabe.
Da wird heftiges Angstphishing betrieben zum Teil. Oh.
Ja, da bin ich ja zum Glück nicht.
Hm. Okay. Fischen im trüben Teich tut auch unser auch nicht Freund Xavier Naidoo. Hast du gesehen, neues Video von ihm?
Neues Video, nee.
Die Woche?
Oh je.
Ich präambulisiere das nur mal kurz mit, der Mann ist verrückt. Er hat nämlich ein Video aufgenommen, und das ist nicht 2 Jahre alt und irgendwie obskur aufgetaucht, sondern aktuell hat er gesagt, er möchte eigentlich jetzt die Nazis, ne, diese schlimmen Faschisten, er möchte die nicht mehr Nazis nennen, weil das waren ja Nationalsozialisten. Er möchte lieber, dass wir die jetzt alle, dass wir die Nasos nennen, weil Sozialisten, und zwar nominell, die SPD und die Linke, die sagen auch heute noch, es gibt nur eine Wahrheit. Und wer sagt, es gibt nur eine Wahrheit? Faschisten. Also sind SPD und Linke sind die neuen Faschisten, die Nasos. Er möchte nicht mehr Nazis hören, er möchte nur noch Nasos sagen.
Ich glaube, er befindet sich auch in der falschen Blase.
Weißt du was, ich glaube, Xavier ist einfach, kannst du dich noch erinnern, als Xavier so hochkam und irgendwie so seine Kirchenbotschaften verbreitet hat und so christliche Lieder, christlichen R&B gesungen hat?
Mhm.
Damals war mein erster Gedanke, der singt nicht schlecht, die Musik ist nicht schlecht, aber der Mann ist dumm.
Mhm.
Und dann ging er viel durch die Medien, er hat ja auch so eine sonore Stimme, er klingt manchmal auch sehr überlegt, er hat wirklich viele, viele Freunde, das ist mir schon aufgefallen, als ich damals noch bei MTV gearbeitet habe, wie gut Xavier vernetzt ist, wie viele Fürsprecher er hat, wie viele sagen, dass Xavier ein super Typ ist. Und so, dazu komme ich gleich. Und dann vergisst man das so, dann habe ich meinen ersten Eindruck auch so ein bisschen vergessen, dass Xavier vielleicht echt so ein bisschen, einfältig ist. Aber irgendwie, was er da erzählt und auch in dem Duktus, mit der er es erzählt und mit der Suffisanz, die spricht nicht für besonders viel Hintergrund.
Ja, und ich glaube, dass gerade sollten Leute dann auch öfter mal versuchen dann was besonders schlau mit sowas so, so in, ja. in genau sowas zu verstricken. Genau, um was besonders Intelligentes zu finden.
Ja. Statt die näherliegende Lösung zu nehmen und sagen, oh, da kenne ich mich nicht so gut aus. Mit Geschichte kenne ich mich nicht so gut aus, ja. leider. Laut der deutschen Geschichte ist
nicht. Aber ich finde auch, dass er, ja, er hat was Einnehmendes, habe ich gedacht, bei Pi, wie hieß es, Deutschland? Nee. The Voice of Germany. Ja. So, wie er manchmal mit den Leuten geredet hat und sagt, ja, er hat wirklich Herz. So. Also, er hat wirklich Herz, aber.
Jetzt kannst du dich auch gleich eintragen in die Liste von der FAZ, die ich dir gleich aufzähle.
Okay, ja, sag mal.
Die FAZ hat eine Anzeige geschaltet für 70.000 Euro, eingesammelt oder finanziert von Marek Lieberberg, mhm. Konzertagenturleiter.
Ja.
Lieberbergs finde ich immer so ein bisschen, die finde ich auch sehr, sehr blasig mit ihren Künstlerdings und ihren, der Lieberberg vertritt Argumente für, warum Rock am Ring da, dorthin verlegt werden darf und nicht dorthin oder das und so, als ging es um den nächsten Weltkrieg irgendwie. Also die gehen da an sich ein bisschen auf den Sack, die Lieberbergs.
Verlegung von Weltkriegen, ja.
Und ja, genau, 70.000, nicht ganz. Ich glaube, irgendwo so um 68.000 Euro hat die Anzeige in der FAZ gekostet, ganzseitig. Menschen für Savior. Es ging, Hintergrund war wohl, dass man Savior vom Eurovision Song Contest ausgeladen hatte. Ich sagte ja nur, genau, liebe Künstler und Kulturschaffende, so hat er die angeschrieben, ich möchte euch bitten, eure Solidarität mit Savior Naidu ganz unpolemisch zum Ausdruck zu bringen, indem ihr diesen Appell unterstützt. Menschen für Savior Naidu. Zu Lieberberg. So, ich möchte jetzt vorausschicken, dass natürlich, wenn Xavier Leute Todesdrohungen schicken und ihnen in die Klapse stecken wollen oder ihm vor dem Haus auflauern, ich das natürlich auf keinen Fall unterstütze. Und ich es ganz schrecklich finde, wenn man ja jemand um Leib und Leben fürchten muss, weil er, selbst wenn er so dumme Sachen sagt wie Xavier Naidoo, aber ich möchte ihn auch nicht kondolieren. Also ich möchte auch nicht, tut mir nicht leid, weil den Unsinn, den er verbreitet und dass er irgendwo ausgeladen wird und das ProSieben sagt, twittert, wir möchten nie wieder mit dem Mann mit dem Aluhut zusammenarbeiten. Das, ja, das, wie man in den Wald reinruft, so ruft es halt dann auch ein bisschen zu raus. Also bin kein Savior-Entschuldiger und deshalb finde ich auch diese Liste so dubios. Unterschrieben haben unter anderem ganz viele, ich zähle dir aber nur einen Bruchteil auf, mhm. Mario Adorf.
Das wirft mehrere Fragen auf.
Tim Bensko.
Ich...
Anja Kaspari, die Musikchefin von Radio 1.
Ja, ja, ich weiß.
Das, die mir sowieso, ja. Naja, nee, aber ich, diese, da gibt's halt ein, das ist eine alte Clique, die Leute aus der Musikbranche, ne? Mhm. Und da, das spiegelt sich da gut wieder. Yvonne Katterfeld, Bülent Ceylan, Roger Cicero, das kann nicht sein, der ist doch tot, oder?
Ich wollte gerade sagen, der ist tot, ja.
Ja.
Das, der steht da, ja?
Ja, das muss ich, da muss ich mich wirklich fragen, was
was da los ist.
Was ist damit absichert? Und ob ich einen Tweet von 1994 aus Versehen gelesen habe. Und weißt du, was mir dann aufgefallen ist?
Aber, ach so.
Daraufhin habe ich nämlich überlegt, was da passiert sein könnte. Nämlich? Jetzt kommt die Pointe von meiner Geschichte. Das ist uralt, diese Unterstützerliste. Und hat überhaupt nichts mit dem Video zu tun.
Ja.
Und warum, habe ich gedacht, weil ich einen Tweet gesehen habe zu dem Video und danach dieser Tweet mit dieser Unterstützerliste kam. Und ich habe gedacht, Bananenbrot-Paradoxon, it's a thing, es hängt alles zusammen.
Vielleicht, das ein alter Tweet, das kam mir gerade auch logisch vor, ja.
Und hätte ich nicht Roger Cicero gelesen, wäre ich nie stutzig geworden.
Hm.
Ja. Trotzdem haben wir auf dieser Liste, und da war, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob 2015, glaube ich, war schon der Auftritt von Xavier als Reichsbürger.
Meinst du, darum ging es in dem Tweet noch? Oder was glaubst du, was
ich habe halt einfach ungenau gelesen, da ging es halt darum, Xavier bla 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 und dann hieß es halt irgendwie, irgendjemand hat gesagt, ja damals hat ja Xavier auch schon prominente Unterstützer oder Apologeten irgendwie wie Til Schweiger gehabt oder sonst irgendwie. Ja, eben nicht genau gelesen und irgendwie...
Nein, aber was war der Anlass für den Tweet damals?
Das hat jemand nochmal hervorgekramt.
Ja gut, aber was war der Ursprungstweet?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ging darum, dass Xavier damals vor den Reichsbürgern aufgetreten ist.
Ja.
Vor dem Reichstag.
Aber also selbst da haben sich offensichtlich Mario Adorf dazu
gefunden. Ja, natürlich. Das ist nicht ganz unbedingt. Ja. Ich wollte die Liste auch noch weiterlesen.
Gut.
Heinz-Rudolf Kunze sorgt immer für ein Lächeln bei dir, ne? Andreas Gabalier. Anna Loos.
Lächeln, er stirbt.
Anna Loos, Jan-Josef Liebers, Bosshaus, Thomas D., Till Schweiger, natürlich. Es wäre jetzt Sammy Deluxe, Kool Savas. Es wäre die Frage, ob die ihn jetzt auch noch unterstützen würden für so eine Dings. Darauf wollte ich eigentlich raus. Aber ich wollte das jetzt so aufbauen, damit du siehst.
Ja.
Was ist los?
Was ist los?
Ja. wie leicht kann man auf das Bananenbrot-Paradoxon reinfallen?
Ja.
Ja. Okay. Dumm ist natürlich aber ganz furchtbar, dieses Naso-Video. Das nicht zu entschuldigen. Okay. Das scheint mir nicht dated zu sein. Also ich bin schon wieder auf ein falsches Datum reingefallen, aber dann teile man es mir mit. Was definitiv gerade rauskam, war der Lyrikband von Till Lindemann. Hm. Hast du mitbekommen?
Ja.
Da finde ich, muss man jetzt eigentlich, da gibt's den Reflex, jetzt noch witzigere Gedichte draufzusetzen oder andere Gedichte. Das machen wir nicht. Aber du hast was vorbereitet für die Fußball, für die Nagelsmann.
Aber das steht nicht, genau.
Das steht natürlich, nein, das steht in Zusammenhang einfach nur, dass wir gehört haben, Lyrik, das ist doch auch unsere Domäne, das ist doch auch Rüdigers Domäne.
Ich finde, das Lindemann-Gedicht unterhält oder gefällt immer den falschen Leuten.
Ja.
Und Nagelsmann-Lyrik gefällt immer den richtigen Leuten.
Findest du, man sollte sowas verbieten? Das ist ja eigentlich nur die Frage, die sich stellt. Freiheit der Kunst und so. Lyrisches Ich.
Nee, verbieten nicht. Ich würde es nur nicht verlegen.
Ja. Hast du Verständnis, dass dann quasi so ein Kiwi-Lektor oder Verleger genervt ist und sagt, so, Entschuldigung, wir haben jetzt darüber diskutieren, dass man nicht mehr aus der Perspektive von schlechten Menschen dichten oder schreiben darf, dann wo kommen wir dann dahin? Verständnis für den Punkt, für die Genervtheit?
Ja, ein Stück weit schon, aber schwierig, was ich finde das ganz, ganz schwierig. Hm. Da irgendwie, ja klar ist das dann irgendwie ganz schnell Zensur und man muss sich den Vorwurf gefallen machen und das, also der Zensur gefallen lassen. Aber, man muss es, ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Man muss es dann letztendlich dann doch, es gehört dazu, dass es auch verlegt wird, dass es möglich ist, aber.
Gehört auch einfach dazu, ich finde, du hast gesagt, es ist schwierig. Vielleicht belässt man es einfach dabei und diskutiert weiter.
Und also ich habe nur gelesen, dass einer gesagt hat, Leute, sowas hat es schon immer gegeben und das hat es auch schon vor 40 Jahren gegeben, was natürlich immer ein Scheißargument ist.
Ja, das ist
ein und als Beispiel genannt Falco Gini. Und wenn du dich erinnerst, auch über Falco Gini wurde mächtigst diskutiert. Ich erinnere mich, dass in den SWF 3 Top 10 damals gesagt, Leute, es ist wieder auf Platz 1. Und der Moderator sagt, bevor wir werden es jetzt gleich spielen, aber bitte heuert doch mal auf den Text und mit allem, was dazukommt.
Ja.
Es wäre genau die gleiche Diskussion heutzutage. Und natürlich ist mir Falco tausendmal sympathischer als Till Lindemann, aber die Diskussion ist die gleiche.
Ja, aber da hat, als mich mein Sohn mal vor ein, zwei Jahren gefragt hat, worum es in Chini geht oder so, bin ich auch ein bisschen ins Haspeln gekommen.
Ja.
Mhm. Ja, ist doch gut.
Und ist auch die Seite von Falco, die ich dann auch nicht mag. So. Aber ja, na gut.
So, jetzt nochmal zu unserem Freund Andrew Cuomo.
Ja.
Der hat nämlich neulich gesagt, der Bundesstaat New York, also die Stadt New York, braucht ganz dringend 30.000 Ventilatoren, weil sonst bricht hier alles zusammen.
Also Beatmungsgeräte, ja.
Ja. Ventilators sind
Beatmungsbetten, ja.
Ja, ich dachte schon, dass es nicht der Deckenventilator ist, aber was ist es genau?
Ein Beatmungsgerät. Wobei ich da noch nicht ganz kapiere, ich glaube, es gibt sogenannte Beatmungsbetten, wo sozusagen in diesem Bett das muss ich einfach nachgucken. Ich glaube, und es gibt nochmal einen Unterschied zwischen, also es gibt verschiedene Formen der Beatmung. Ich glaube, es gibt wirklich das, noch so sozusagen den, was man kennt aus Filmen, so Leute, so mit Schlauch unter der Nase, wo du Sauerstoff nur einatmest, dann gibt's das Beatmungsbett, wo du, glaube ich, dein ganzes Bett sozusagen unter Sauerstoff gestellt wird und dann das intubieren. Und es gibt sogar noch was, auch das wird praktiziert, das wurde auch bei den ersten Patienten in Heinsberg schon praktiziert, das wusste ich nicht, dass das geht, dass sozusagen laufendes Blut aus deinem Blutkreislauf, aus dem Körper sozusagen fließend entnommen wird und CO2 sozusagen, Kohlendioxid entnommen und mit Sauerstoff angereichert wird. Auch das gibt es, dass quasi die Funktion deiner Lunge nach außerhalb verlegt wird.
Wow.
Das finde ich auch just wow.
Es gibt Hoffnung für Vampire, wieder ein normales Leben zu führen.
Ja.
Vampir-Infizierte. Nee, ja. Ich hatte mir das eher, ich mir natürlich ganz naiv vorgestellt, dass also Ventilatoren gemeint ist, dass also zur Luftreinigung in Krankenhäusern einfach.
Ach so, nein. Ja. Nein, es geht da wirklich um Beatmungsgeräte.
Okay, ja gut, das macht es ja noch drastischer, was jetzt da kommt. Nämlich, dann hat aber Jared Kushner, weißt du, was Jared Kushners offizieller Job ist? Ich weiß es nämlich nicht, ich habe auch gesucht. Stand in dem ganzen New York Times Artikel, stand es auch nicht drin.
Ja.
Jedenfalls schwingt sich Jared Kushner, Trump-Schwiegersohn, gerade dazu auf, so ein bisschen der fachmännische Auskunft über Corona zu geben.
Mhm.
Und der hat gesagt, ich muss schon beim ersten Teilsatz lachen, zu Andrew Cuomo, I'm doing my own projections and I've gotten a lot smarter about this. New York doesn't need all these ventilators.
Ah, gut. Mhm.
Oh, daraufhin, wobei aber man muss dazu sagen, Dr. Fossi hat ja vorher schon gesagt, ja, das scheint eine realistische Einschätzung von Cuomo zu sein. Mhm. Kushner hat quasi Fossi widersprochen, öffentlich. Im Namen der, also scheinbar auch im Namen der Regierung, ich konnte es im Artikel nicht genau finden. Dann schreibt die Autorin, Kushner has succeeded at exactly three things in his life. He was born to the right parents, married well and learned how to influence his father-in-law. Most of his other endeavors, his biggest real estate deal, his foray into newspaper ownership, his attempt to broker a peace deal between the Israelis and the Palestinians,
das ist wie ein Witz.
Ja. Have been failures.
Ja. Wie ein Witz, ja, natürlich wie ein Witz, wie sonst. Ja. Ach Gott, ey.
Ja. Und wer hat es, was, irgendwer hat noch gesagt, jetzt habe ich eine Schlagzeile, hat irgendwo eine andere Zeitung geschrieben, this is, nee, das steht auch in dem Artikel. This is dilettantism, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry, raised to the level of sociopathy.
Mhm.
Also, ja, das ist quasi, ja, Dilettantismus auf,
ja,
der zum Irrsinn gereift ist mittlerweile. Zum gefährlichen Irrsinn auch, ne? Okay, gut. Kommen wir zum Kulturteil.
Pass auf, ein letztes Wort zu Corona noch. Bitte. Ein kurzer Bonbon, ich überlege es zu tweeten. Was mir gestern aufgefallen, Christian Drosten, der natürlich auch vorkommt in dem New York Times Artikel, natürlich auch positiv hervorgehoben. Christian Drosten ist der Hot Priest der deutschen Virologenszene. Kann man das unterschreiben?
Ja, das kann man unterschreiben.
Gut.
Ja.
Das wollte ich nur gesagt haben.
Ich habe neulich so, es gibt da so ein Alf Frommer, so ein Twitterer, dem aus irgendeinem Grund, so ein, ich glaube, da kommt aus der Werbung, aus irgendeinem Grund 100.000 Leute folgen oder vielleicht auch nur 4.000, ich weiß es nicht. Und der hat neulich sowas Schwachsinniges getweetet. Ich lese doch Twitter, obwohl ich immer sage, ich tue es nicht, ne? Aber es ist, ich gucke immer, ob ich neue
Nachrichten. Aber daran habe ich mich gewöhnt, das weiß ich mittlerweile.
Ja, aber ich will es mir immer abgewöhnen.
Wenn deine Aufmerksamkeit auf ein Thema schon so weit ist, dass du es entweder gut findest oder ablehnst, weiß ich, du bist, da muss ich sehr aufpassen, was ich sage im Sinne von, du kennst dich dann damit aus. Also du kennst das dann.
Das Ding ist,
wenn du irgendwann sagen würdest zu mir, Rüdiger, ich halte nichts von Juckerpalmen, würde ich mich nicht wundern, wenn ich das nächste Mal in deine Wohnung komme und 5 bis 6 Juckerpalmen vorfinde.
Ich halte nichts von Juckerpalmen.
Ja, wenn du sagst, Juckerpalmen finde ich richtig scheiße, dann komme ich zu dir in die Wohnung und alles ist voller Juckerpalmen. Und dann werde ich, mein altes Ich, das dich noch nicht so gut kannte, hätte gesagt, was, Bernie, warum bist du hast doch neulich gesagt, warum hast du denn, du magst keine Juckerpalmen, warum hast du denn so viele Juckerpalmen? Dann würdest du sagen, ja, weil ich so viele habe, weil der mir welche geschenkt hat und der hat mir eine Juckerpalme geschenkt und der hat gesagt, Juckerpalmen, jetzt habe ich diese 10 Stück und was soll ich sagen, sie riechen komisch. Jetzt guckst du mich gerade an.
Wow.
Was denn?
Das, also erstmal hat es keinen wirklichen Sinn ergeben.
Es gibt keinen Sinn?
Nee, zweitens mal wirst du mir unterstellen, ich würde meine Meinung, ich ändere ständig meine Meinung.
Nein, das verstehst du vollkommen falsch. Nein, wenn du etwas sagst, dass du das etwas nicht magst oder, ach, das wird jetzt, aber das, dann hast du dich schon damit beschäftigt. Dann gibt es einen Grund, warum das so ist. Und ich.
Aber warum habe ich dann 10 Juckerpalmen plötzlich?
Ja, weil dir jemand welche geschenkt hat oder weil aus irgendeinem Grund Juckerpalmen in dein Leben gekommen sind. Und wenn ich dann, wenn du dann sagst, ich mag keine Juckerpalmen, dann hat das einen Grund, aber jeder andere denkt, okay, Bernie Meyer mag keine Juckerpalmen, er hat auch keine Juckerpalmen. Aber das Gegenteil könnte der Fall sein. Du hast ganz viele Juckerpalmen und du sagst es, weil du sie kennst und sie deshalb ablehnst.
Okay.
Du guckst mich so, als hätte ich was Schlimmes über dich gesagt.
Es klang so, als würde ich quasi an einem Tag sagen, die Antwort finde ich nicht gut. Die Band, die dir gefällt, und habe am nächsten Tag aber 10 Antwortalben auf Vinyl zu Hause.
Naja,
weil mir jemand auf Twitter erzählt hat, dass sie doch gut sind. Dass ich
dir nein, das nicht. Nein, so okay, nicht, dass du deine Meinung änderst. Nein, das nicht.
Okay.
Auch Bernie.
Was ich sagen wollte, ist, dass ich versuche, auf Twitter nicht zu scrollen.
Ah.
Aber trotzdem schalte ich sie ein, zu gucken, ob ich Mitteilungen von Hörern habe, und dann sehe ich immer die ersten 5 Tweets, die man automatisch sieht.
Moment, was meinst du damit?
Ja, pass auf, wenn ich jetzt auf Twitter gehe, auf meinem Rechner hier, könnte man natürlich nur die Seite der Mitteilungen bookmarken, dann würde ich die anderen nicht sehen. Aber ich gehe natürlich auf die Twitter-Startseite, ich gebe twitter.de ein, ich habe es auch gar nicht mehr gebookmarkt.
Ja.
Und dann sehe ich natürlich neben links Mitteilungen, gibt es was Neues, haben Hörer geschrieben oder so, sind wir irgendwo gementiont, das interessiert mich ja dann doch. So eitel für den Brennerpass bin ich ja dann doch. Aber ich sehe natürlich trotzdem auch die aktuellen Tweets aus meiner Timeline, verstehst du?
Ja.
Und ich versuche nicht mehr zu scrollen, das ist meine Taktik.
Okay.
Aber ich kriege natürlich trotzdem Tweets mit, die da sind. Und da habe ich zum Beispiel diesen Tweet von besagtem Alf Frommer mitbekommen, der gesagt hat, Mensch, alle haben doch gesagt, der Drosten hat überhaupt keine Lust auf Öffentlichkeit und so und der möchte auch nicht gern angesprochen werden auf sein Dings. Und dann bin ich aber neulich mal laufen gewesen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, dass ihr alle jetzt laufen geht. Und da saß der da draußen.
Am Charité-Gelände.
Am Charité-Gelände.
Ja,
hat er so nett gegrüßt und so. Und der ist gar nicht so.
Ja, und er hat ihm auch gesagt, dass das ganz...
Ja, genau, hat ihm gesagt, dass er es toll findet.
Was und er hat ganz nett gefreut
und gewunken und so. Und ich da echt gedacht habe, so Leute, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Also nicht nur wegen dem was der Drosten macht oder so. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen. Corona darf nicht der Anlass sein, die ganze Zeit nur aus seinem eigenen Leben zu erzählen irgendwie. Das ist auch ein bisschen. Ich will nicht sagen, es ist schäbig, da gibt's schäbigere Sachen. Ich habe hier gerade wieder ein Bild von Xavier Naidoo hier am Computer. Aber es kann auch nicht der Grund sein, warum. Klar, die Leute sind mitteilungsbedürftig und wollen was loswerden.
Aber,
es ist auch, da wird man jetzt, man holt sich jetzt Applaus so ein bisschen. Man holt sich viel Applaus und Empathie auch für Corona-Zwecke. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich sage, meine Schwiegereltern oder so sind in Quarantäne und dass dann jemand sagt, Mensch, das ist ja wirklich scheiße, brauchst du irgendwie Hilfe, kann ich was für dich tun? Mhm. Aber auf jeden Corona-Pups irgendwie auf Social Media zu hauen, irgendwie, weiß nicht, das kommt mir nicht gut vor. Es kommt mir einfach nicht gut vor.
Ich muss sagen, dass ich jetzt erst mit Corona bin schon länger auf Twitter, ohne das aber immer groß zu verfolgen. Du hast ja gesehen, auch wenn uns mal Hörer schreiben, ich brauche immer so, ich habe so eine 3-4-wöchige, wollte ich gerade sagen, 4 Tage, bis ich auch mal antworte oder es überhaupt gesehen habe. Ich muss sagen, dass ich jetzt eine Zeit lang, jetzt am Anfang, viel Twitter mitgelesen habe und ich verstehe das auch, wenn man das viel macht, dass man in so ein, es fallen einem mehr Tweets ein. Man glaubt, man kann in so einen Modus kommen, dass man auch irgendwann sich da fast in so eine Art Unterhaltung begibt und dadurch kann man vielleicht in sowas Persönliches da hineingeraten.
Ja, wobei in besagtem Fall ist es eher so, dass man halt einfach sich geil findet auch als Twitterer. Ja. Einfach mit seinen vielen Followern und auch tatsächlich denkt, man müsste die bedienen. Man hat ja irgendwie 10.000 Follower, die wollen gotta give the people what they want. Ne?
Naja, das hat mich irritiert. Das habe ich in Zusammenhang mit dieser Jasmin Schreiber, auf die wir auch gleich kommen, gelesen, dass sie auch Dinge aus ihrem Privatleben erzählt, aber es so, unter Umständen, wenn sie was über Beziehungen erzählt, es zeitlich verschiebt. Also sie ist vielleicht im Moment Single, schreibt aber in einem Tweet, als wäre sie in der Beziehung, meint aber damit eine Beziehung, die vielleicht 2-3 Jahre her ist. Berlin schüttelt sich.
Oh.
Ja, ja. Ja, fand ich auch seltsam.
Boah, ja. Okay, Kultur. Hast du Tiger King weitergeguckt?
Ich habe weitergeguckt, bin nicht ganz fertig.
Nicht ganz fertig. Ich wollte noch mal eine kritische Stimme zu Tiger King loswerden. Ich habe einen Artikel gelesen, der sagt, dem ich zum Teil zustimmen kann, der sagt, glaube ich, der treibt es ein bisschen auf die Spitze, der sagt, das ist schlimmes Trash-TV, weil es auf die niedersten Instinkte anspricht, und gar nicht mehr drauf aus ist, quasi, also eigentlich im Prinzip gar nicht mehr Sachen entdeckt und denkt so, wow, was ist denn hier los? Sondern im Prinzip einfach nur noch fördert, dass der nächste harte Blow-off kommt, dass der nächste krasse Plot-Twist irgendwie aufgedeckt wird irgendwie.
Mhm.
Es fehle die journalistische Integrität und es fehle auch, ein gewisser, wie sagt man denn, sie nennt es ich weiß nicht, wer der Autor ist, so What the Fuck TV.
Mhm.
Ohne Sorgfalt.
Ja, ist richtig.
Und ohne journalistische Sorgfalt und ohne auch Mäßigung, sondern es ist voll draufgehauen.
Ja. Ich habe auch was gelesen über journalistische Sorgfalt im Zusammenhang mit der Transgender-Person, dem Sef, der mehrfach ging bei anderen, auch zum Beispiel dem jungen Mann, der eine Zeit lang die Präsidentschaftskandidatur von Joe Exotic geleitet hat, auch gesagt hat, dass er...
Der ist so super, der ist der lustigste.
Der ist super.
Ja.
Der war vorher Manager bei Walmart, genau.
Der hat gesagt so, even after our first conversation at Walmart, I knew that he was batshit crazy.
Ja, batshit crazy, ja. Und er sagt ja wirklich mehrfach, es war eine furchtbare Zeit. Es war eine furchtbare, furchtbare, furchtbare Zeit. Und genau, auf jeden Fall, der Self ist... Ich weiß, es ist die Serie, jetzt komme ich auch durcheinander. Ich habe den Vorwurf gehört, das ist den Vorwurf geht, er möchte eigentlich als er bezeichnet werden, er möchte die Pronomen, also he oder him. Ja. Und schon die Dokumentation macht es immer wieder falsch.
Ja, ich habe es auch nicht mehr. Ich habe es erst im Nachlesen mitbekommen, dass er quasi, dass Seth ein Mann ist quasi.
Ja. Und auch das Narrativ, Joe Exotic ist ja Polygamist, das Narrativ, dass die beiden Jungs schon vorher was mit Frauen hatten, aber sozusagen das Narrativ der Serie ist so ein bisschen, naja, aber jetzt sind sie bei Joe Exotic, er gibt ihnen einen Job, er gibt ihnen das Geld, dass sie so ein bisschen opportunistisch sind in ihrem, also die Möglichkeit der Bisexualität oder sowas kommt da gar nicht groß ins Spiel, sondern nach dem Motto, Joe Exotic zahlt, Joe Exotic liefert den Job, okay, bin ich halt schwul. Wird auch kritisch gesehen.
Ja, wobei das schon nochmal, das kommt später nochmal zur Sprache.
Also bei der Hochzeit, was mir aufgefallen ist, ist, dass Joe Exotic küsst erst den einen, dann den anderen, aber die beiden untereinander küssen sich nicht. Mhm. Ist schon klar, wer da wie wo verheiratet ist und wo.
Ja, ja, aber er sagt es später auch nochmal so, dass die Jungs einfach nicht schwul waren.
Okay, ah ja. Mhm.
Das sagt er schon nochmal. Kommt immer darauf an, wie man da genau hinguckt. Man kann nicht alles thematisieren. Ich nehme die Doku nicht so hart ins Kreuzfeuer wie der Artikel, aus dem ich gerade zitiert habe. Aber es ist schon was dran, dass es natürlich sehr, dass es ja wie so ein bisschen Gaffer-TV auch ist, ne? Also ja. So Autounfall, einem Autounfall zuschauen, ja. Der einfach nicht aufhört. Das Auto überschlägt sich weiter und weiter und weiter.
Ja, und
weiter.
Dann erfährst du das, genau. Ja.
Okay, gut. Hast du, du hast Disney Plus ja auch, ne?
Ja.
Hast du was nachgeholt?
Da gab's kein Pulling Back. Ich habe uns angemeldet für diese Woche gratis.
Ja.
Und als die Kinder angefüttert waren, da gab's keinen Weg zurück mehr.
Ja.
Leider.
Hast du was gesehen für dich, was du gesagt hast, Mensch, gut, dass ich Disney Plus habe?
Ich müsste doch mal genauer gucken, wer nee, irgendwie noch nicht was. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was gesehen, sogar erstaunlich viel von diesem Avengers, Justice League, sonst was.
Also wenn man da Filme ausgelassen hat, das ist dann wirklich, das ist ein gutes Ding, weil da gibt es ja, wirklich, die genau. Marvel-Filme sind wirklich überwiegend, da ist kein schlechter dabei genau. Eigentlich.
Dann, wie gesagt, ich habe ja ein Herz für Pixar-Kurzfilme, damit bin ich auch durch. Ich weiß es gerade nicht so recht, ich weiß nicht, ob ich Mandalorian gucke.
Ja? Aber du bist kein Star-Wars-Fan. Mandalorian ist wirklich...
Ich bin nicht so ein richtiger Star-Wars-Fan und ist jetzt nicht so das, was du so erzählt hast, mich jetzt heiß gemacht hätte.
Ja, aber das ist richtig gut.
Okay, ah.
Ja, Mandalorian ist richtig gut, ja.
Gut.
Das hat so einen Western-Appeal, das könnte dir gefallen.
Okay. Hm. Aber...
Ne, das kann ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Das, okay. ist auch tatsächlich für Kids und dich, da können alle... Da
ich aber
alle
ich bin im Zusammenhang, weißt du ja, wie es ist, Bernie. Es ist bestimmt ganz gut, aber es ist so viel. Es ist wie, ja, das ist ein ganz gutes Kleidungsstück, aber die anderen drei, da gefallen mir besser, dann ziehe ich die an. Es gibt noch zu viel auf anderen Sachen.
Noch zu viel. Das ändert sich ja vielleicht bald. Ich wollte nur sagen, ich habe Rogue One geguckt.
Ja.
Hast du den damals gesehen?
Ja.
Fand's nicht so gut?
Nee?
Kannst du dich erinnern, warum nicht?
Weiß nicht, ich fand den nicht so spannend.
Ich fand ihn ganz gut.
Ich habe ihn aber auch nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn so ein bisschen abgelenkt zu Hause geguckt. Ich bin nicht reingekommen.
Ich fand ihn ganz gut. Ich habe ihn auch im Kino gesehen, fand ihn so mittel. Jetzt fand ich ihn echt nochmal ganz gut.
Ja, ich erinnere mich auch an unser Top 10 Ranking. Also auch die Experten damals nochmal geguckt. Die waren auch große Fans von Rogue One.
Ja, der ist so grounded irgendwie. Der ist so, man hat das Gefühl, so die Politik ist auch gut, die der Imperator macht, ne, die hat gefruchtet und jetzt muss man sich mit den Ausläufern davon auseinandersetzen. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen. Ist auf jeden Fall 100.000 Mal besser als Rise of Skywalker. Ich kann immer noch nicht aufhören, mich über diesen Film zu echauffieren.
Gut.
Wir haben ein Spiel vorbereitet, aber wir machen erst nochmal, du hattest auch noch Kulturtipps, die du loswerden wolltest.
Ach so, nee, was los?
Ich natürlich nur wieder wie jede Woche Devs und Better Call Saul.
Ja.
Aber du hattest noch was, ne?
Ich gucke gar nicht so viel, ich bin auch gerade, davor habe ich letzte Woche schon geredet, wir gucken jeden Abend zusammen ein bisschen This Is Us. Zu Hause läuft gerade die Antwort-Album, was ich wirklich auch sehr gerne mag.
Sag doch mal kurz für die Hörer,
was die Antwort ist. Kommt aus Südafrika. Es ist eine Satire ein wenig, aber es ist musikalisch ist es, ach, da komme ich immer durcheinander, es ist elektronisch, es bedient verschiedene Genres, die alle fassen das zusammen in einer Musikrichtung, die nennt sich ZEV, geschrieben ZEVF. Es ist es ist sehr prollig, man prallt durchaus auch ab. Die Videos kennen bestimmt viele. Es ist dieses Prollige und Aggressive und gefällt mir auch. Und dieses auch Irritierende und ich finde es auch sehr lustig.
Hm.
Und die haben ein neues Album gemacht, wo sie sich, finde ich, sehr weiterentwickelt haben. Und ich mag die Antwort besonders dann gerne, wenn andere südafrikanische Rapper da ans Werk gehen. Die eine, wo ich natürlich, ja, ich das macht mich ziemlich an, muss ich sagen.
Macht dich ziemlich an?
Ja.
Wow, das ist dann mal eine Kulturempfehlung mit den Worten, das macht mich ziemlich an, ja, zu beschließen. Ja, gut. Ja, sonst?
Sonst, ich ein bisschen was gelesen. Sibylle Berg hat ein neues Buch draußen.
Schon Nerds. Wieder, ne? Aber ich habe gelesen, ja, das ist quasi eine Resteverwertung von ihrem letzten.
Ein bisschen, ne? Ja. Das ist aus der Recherche für Grim Brainfuck.
Erzähl kurz das Konzept.
Das Konzept ist Nerds heißt das Buch. Gespräche mit denen, die es wissen. Es ist ein Interviewbuch, wo sie sich mit verschiedenen Experten weltweit zu wichtigen Themen, die sie fürs Buch gebraucht hat, unterhält. Unter anderem zum Beispiel das erste ist, unterhält sich mit einer Professorin aus Texas, Valerie Hudson, zum Thema Gleichberechtigung. Die ist ein längeres Interview, es sind sehr viele, also werden auch noch andere Sachen sein, sehr viele interessante Sachen drin. Diese Professorin sagt, sie hat selber, sie ist dazu gekommen, sie hat studiert, sie hat während des Kalten Krieges noch studiert zum Thema Sicherheitspolitik und ist da im Grunde genommen drauf gekommen, dass sie in diesem ganzen Studiengang, zu jedes Seminar, alles, was man besucht hätte, es war wirklich eine komplett frauenlose Gesellschaft und ist da auf Zusammenhänge gekommen, wie wie stabil Gesellschaften sind und auch das. Man kann keinen Frieden auf der Welt haben, wenn es keinen Frieden zwischen Männern und Frauen gibt. So, es kommt, sie redet, muss man sagen, es geht um Macht, es geht um Stabilität von Gesellschaften oder Instabilität von Gesellschaften, bei denen es ein starkes Ungleichgewicht gibt in der Gesellschaft zwischen Männern und Frauen, einfach aufgrund der Anzahl her, dass wenn nicht genug Frauen da sind, Männer zu bestimmten, auch besonders rechten Gedankenmustern, also wenn die Frauen als Korrektiv sozusagen fehlen, tendieren. Sie fragt verschiedene Professoren zu verschiedenen Themen. Also nicht nur Professoren, auch Leute, die sich in irgendeiner Form damit auskennen.
Da fällt mir ein, hast du das Interview von Trevor Noah mit Bill Gates gesehen?
Nein.
Bill Gates hat ja schon vor 2 Jahren oder ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vielleicht auch 3, bei so einem TED-Talk gesagt, so eine Pandemie wird uns demnächst mal ganz schön zu schaffen machen.
Oh.
Da gibt es ja sofort die Verschwörungstheorien, Bill Gates, Microsoft ist it's a Microsoft Product.
Ja.
Corona. Und Trevor Noah hat ein längeres Interview mit ihm gemacht, habe nur die ersten 10 Minuten gesehen und da sagt Bill Gates einfach so, fragt der Trevor Noah, ja, wussten Sie das? Und so, wie konkret wussten Sie Bescheid? Und bla bla bla. Und Bill Gates sagt dazu, er hat sich einmal mal mit dem Thema beschäftigt und hat dann mal angefangen nachzufragen. Deshalb komme ich wegen Sibylle Berg.
Ja.
Und hat einmal festgestellt, je mehr du nachfragst, desto mehr merkte er so, desto weniger konnte er nachts schlafen, weil er festgestellt hat, wir sind ja null auf sowas vorbereitet. Holy shit. Deshalb, das fand ich ganz plausibel irgendwie. Je mehr du einfach einzelne Leute fragst, was er gemacht hat, desto mehr kommt raus, ja, okay, nee, Beatmungsgeräte haben jetzt nicht genug oder so. Ah ja, nee, die Krankenhäuser werden da nicht drauf vorbereitet. Und so. Wenn du das dann alles summierst und so, dann hast du eine schlaflose Nacht, weil du denkst, okay.
Ja, und ist auch ein Begriff, der in dem Silberg-Buch vorkommt. Ich habe den Begriff leider vergessen, aber es gibt einen Begriff dafür, dass man nicht zu tief in ein Thema einsteigt, wie in dem Fall jetzt, also sind wir darauf vorbereitet oder nicht, ganz einfach, um weiterhin zu funktionieren, um sich davor zu schützen, damit du eben das nicht hast, dass du die Nacht im Bett legst und denkst, ach du Scheiße.
Ja, ja, die eigenen Finanzen sind da immer ein gutes Beispiel, finde ich.
Das kann jeder, glaube ich.
Übrigens, das Finanzamt, ne, das nimmt bei mir keine Rücksicht auf Corona, das fickt mich mit Steuernachzahlungen.
Aber hast du um Stundung gebeten?
Härter denn nie.
Nee, ich hätte jetzt,
könnte ich natürlich.
Aber das hat bei mir geklappt. Ich hätte jetzt zum 2. April eine Summe zahlen müssen. Ich habe letzte Woche erst, dann eine Woche vorher noch um Stundung gebeten. Ich habe jetzt Zeit bis Ende Juli.
Ja, ich könnte dich auch machen, klar. Aber ändert nichts dran, dass die Summe bleibt ja gleich.
Die Summe bleibt gleich,
ja.
Aber gut.
Ich habe immer meine Schulden gleich gern beglichen.
Oh.
Okay, Wo war ich? Wir waren immer noch im Kulturbereich, ne? Genau. Achso, du wolltest noch, hast du noch was?
Ja, Jasmin, ich habe auch gelesen, was gerade in den Bestsellerlisten ist, und es ist Marianne Graben von Jasmin Schreiber. Ist, sag mal.
Nix, nein, ich sag nichts dazu.
Du, es ist, ich habe zu dir geschrieben, Buchempfehlungen. Ist, also es geht um Sterben. Sie arbeitet, glaube ich, auch als Sterbebegleiterin.
Ja, sowas macht man ehrenamtlich.
Ja, na genau, sie ist, das tut sie, glaube ich, auch. Das weiß ich ja nicht. Sie ist eigentlich Biologin, glaube ich.
Ja, nein, ich sag sowas macht man ehrenamtlich.
Ja, genau.
Das war eine Feststellung.
Ja.
Ich kenne mich da ein bisschen aus.
Und es ist vom
Zettel her. Ich kenne Leute, die das gemacht haben.
Ja, okay. Es wirkt erstmal dichter an ihr dran, als es letztendlich ist. Zum Glück. Genau. Eine junge Frau ist, also, es ist im Grunde genommen ein Roadmovie. Eine junge Frau und ein älterer Mann gehen zusammen, machen zusammen, sind zusammengewürfelt und dann gehen zusammen auf eine Fahrt und beide haben sozusagen, kennen sich aus mit Trauer und weil sie gerade sozusagen was erlebt haben. Und das alles, die ganze Erzählung, finde ich, ich muss gestehen, ich musste mich ein bisschen durchquälen. Es ist, ich wollte es aber irgendwie zu Ende lesen, ist ein bisschen rangeschafft und hölzern, finde ich teilweise. Wenn es dann letztendlich um Trauerarbeit an sich geht, finde ich, ist sie da hat sie was, haben die Figuren was kapiert oder sowas. Wenn sie darüber anfangen zu reden, wird's interessant. So, dann doch. Und da habe ich es dann auch ganz gerne gelesen. Alles drumherum, weiß ich nicht.
Ich für mich ist ein Affront, das Buch, ja. Aber ich mag natürlich, ich habe es natürlich auch nicht gelesen, sondern habe nur tatsächlich jetzt mal einen Klappentext und ich kenne den Sterbeblog von ihr.
Okay, ja, das kannte ich nicht.
Also da war ich schon so vorbelastet, dass ich dem Buch vielleicht auch einfach keine gerechte Chance geben kann oder ja, vielleicht auch möchte. Aber okay, gut. Wir haben uns was ausgedacht. Wir haben nämlich auf theringer.com gibt's eine Bracket, ein Tournament von den beliebtesten TV-Charakteren dieses Jahrhunderts, ne, des letzten Jahrhunderts, also quasi der 2000er. Und dann haben wir uns gedacht, wer sind denn unsere Lieblings-TV-Characters des letzten Jahrhunderts? Und wir überraschen uns jetzt gegenseitig mit einer Top 10 haben wir.
Ich jetzt genau lesen sollen, Bernie, ja. Des letzten Jahrhunderts. Okay, ich habe auch.
Ja,
nee, ein bisschen was Älteres.
Ja, das war der, und das glaube ich war der.
Damn it.
Das war der springende Punkt, weil sonst.
Auch das noch.
Sonst hätte es natürlich.
Na gut, ist nur einer, glaube ich. Mit dem möchte ich trotzdem mit dir reden. Der kriegt Lifetime Achievement Award von uns verliehen. Ja,
fair enough. Vielleicht ist er ja auch in der Serie in den 2000ern aufgetaucht irgendwo.
Stimmt nicht.
Also wir fangen einfach an mit Platz 10. Und die Regel ist, wenn einer höher platziert ist,
ja.
Dann sprechen wir dann.
Aber ich habe eine Top 10. Ah, okay.
Ja. Ja, pass auf, wenn wir jetzt auf Platz 10 zum Beispiel beide Alf hätten,
ja.
Wenn du auf Platz 10 Alf hättest, aber Alf wäre bei mir auf Platz 1, dann würden wir erst bei Platz 1 drüber reden.
Pass auf, aber lass mich mal kurz, dann werde ich noch mal kurz ein paar Zahlen wozufügen.
Wieso, welche Zahlen?
Nee, geht dich nichts an. Zahlen, sehr schöne Zahlen.
Das ist die Vorstellung, dass du irgendwo Zahlen einfach hinzufügst, die mich nichts angehen.
Ja,
unterhält mich und fasziniert mich gleichermaßen. Ja.
Warte mal.
Seit Rüdiger professioneller Podcaster, jetzt fügt er überall Zahlen hinzu.
Mhm.
So fing's an.
Pass bloß auf. Okay.
Gut. Du hast aber jetzt die Top 10, die steht jetzt.
Natürlich, die steht schon ewig.
Okay. Gut, dann fang doch mal an mit Platz 10.
Platz 10 ist Ari Gold. In der Serie Entourage, gespielt von Jeremy Piven.
Piven. Nicht schlecht, mein Lieber. Habe ich eigentlich fast vergessen, muss ich sagen, weil mir Entourage als Serie zuletzt so auf die Nerven ging. Aber natürlich,
mir auch.
Ja, aber natürlich absolut.
Ja,
aber die Honorable Mentions machen wir am Schluss, ne?
Ja, natürlich. Okay. Aber der Grund, warum man es dann doch letztendlich weitergeguckt hat ganz viel mit Ari Gold zu tun.
Ja, nur noch eigentlich.
Wobei mir sind viele Sachen aufgefallen im Zusammenhang mit diesem Suchen nach den Charakteren, die einen so am meisten beeindruckend gefallen haben. So, dass ich eine ganz große Schwäche für starke Nebenrollen habe. Und es gehört zu einer guten Rolle, gehört auch immer ein guter Counterpart. Und deshalb muss man halt auch als Honorable Mention natürlich auch in diesem Fall jetzt schon Lloyd dazu, seinen Assistenten dazu zählen.
Ja, ja.
Ohne den wäre er auch nicht so gut, allerdings auch nicht ohne seine Ehefrau.
Ja.
Die Jungs sind in dieser Serie erschreckend austauschbar. Gut, das ist Platz 10. Was ist dein Platz 10, Bernie?
Mein Platz 10 ist Brian Tyree Henry, der in Atlanta Paperboy spielt.
Ja.
Weil das ist, finde ich, wollte einen Charakter dabei haben, dem, der so wahnsinnig lakonisch und teilnahmslos wirkt, dass man auf den ersten Blick sagen könnte, das ist keine besonders gute schauspielerische Leistung. Aber en contraire, finde ich.
Ja, finde ich auch.
En contraire.
Gerade die Momente, wo er nichts sagt, wo er einfach nur mal so, wo er mal so kurz so extemporiert.
Ja.
Weil er das verarbeitet, was ein Gegenüber gerade gesagt hat oder nicht oder was gerade passiert ist, ist sehr lustig.
Natürlich wäre Paperboy auch nix ohne, ohne Earl,
ja,
und ohne Darius von Lakeith Stanfield gespielt, unserem Freund. Ja. Und natürlich möchte ich im Zuge von Atlanta auch noch Sazzy Beats positiv hervorheben.
Unbedingt.
Weil wir gerade bei Atlanta sind. Aber ich musste mich für einen Atlanta-Charakter entscheiden.
Gut. Ach so, muss man das?
Muss man nicht, wollte ich.
Man kann auch zwei aus einer Serie,
ja,
nehmen, oder?
Klar. Ja, natürlich. Okay. Platz 9.
Platz 9. Die Figur heißt Ruth Wilder oder auch manchmal Zoya the Destroyer und wird gespielt von Alison Brie in der Serie Glow.
Mhm. Ja, ganz, ganz fantastische Wahl. Hatte ich auch überlegt, weil einfach, aber ich muss sagen, ich hatte es ein bisschen überlegt, weil ich so wenig Frauen in der Top 10 hatte und ich das ein Problem fand. Sonst wäre sie, ja, so richtig. In meinen Superfavoriten ist sie nicht,
ja,
aber dann hat sie es doch wieder verdient, weil ja Frauen einfach als Lead-Characters einfach viel zu kurz gekommen sind und das bisschen systemimmanent ist und deshalb muss man sie dann vielleicht auch ein bisschen artifizieller wieder pushen.
Ja.
Und ja, Ruth Wilder hat gut gelernt zu wrestlen.
Ja.
Das alleine ist eigentlich schon den Top 10 wert und Alison Brie ist einfach eine fantastische Schauspielerin.
Ja, ist sie
so wirklich. Damals bei Community fiel sie mir das erste Mal auf. Gibt es auf Netflix übrigens.
Habe ich gesehen. Und Bernie, ich glaube, das ist das nächste auf meiner Liste. Weil mir nochmal aufgefallen ist, irgendwie habe ich schon mal gehört, aber ich habe es jetzt am Foto nochmal richtig realisiert, dass Donald Glover auch dabei ist.
Ja, genau.
Mhm.
Donald Glover aus Atlanta.
Der Mastermind auch hinter Atlanta.
Genau. Okay, weiter.
Was ist dein Platz?
Al Swearengen von Deadwood, der Tavernenbesitzer.
Sag ich okay. Mal.
Von Ian McShane gespielt.
Ja.
Ganz, ich glaube, der Mann mit den meisten Schimpfwörtern. Noch vor McNultys Kollegen Bunk.
Ja, und zumal sie als Schauspieler auch wahrscheinlich wirklich wissen wird, weil ich nochmal gelesen habe über die Dreharbeiten von Deadwood, dass da auch durchaus einiges improvisiert wurde.
Ja, David Milch hat, glaube ich, nachts, teilweise manchmal nachts nochmal den gesamten Dialog umgeschrieben.
Genau.
Und dann aber auch gesagt, ich habe da nichts, macht ihr mal.
Geil.
Okay. Schauspielertraum. Platz 8.
Platz 8, pass auf, ich bleib bei Glow,
ja,
und hab jetzt Sam Silver, den Trainer Marc Maron in Glow.
Ja, gut. Über Glow haben wir viel geredet. Ich habe Ray Seahorn, die Kim Wexler aus Better Call Saul. Die, denn komischerweise haben ja Bob Odenkirk,
ja,
hat ja auch schon einen Emmy bekommen. Und ich glaube, Rhea Seahorn ist eine einzige, die noch keine Nominierung, keine Auszeichnung für Better Call Saul bekommen hat. Und das muss sich ändern. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Okay, wir sind bei Platz 7.
Platz 7. Ich muss suchen. Platz 7 habe ich Felicia Snoop Pearson. Snoop heißt die Figur. Die Schauspielerin, die spielt, heißt auch
Schweigen.
Pearson. Natürlich, heißt auch lustig. Pearson, das irritiert mich gerade total.
Rüdiger Häser, eine Epiphany.
Ja, ich habe gerade wirklich eine Epiphany. Weil die ganze Familie, um die es geht, in This Is Us heißt auch mit dem Nachnamen Pearson. Und da stand nämlich, als ich das alles nochmal nachgeguckt habe, die Namen bei Wikipedia, immer nur die Vornamen, also Kate oder Rebecca. Da habe ich angefügt, weil ich es ja weiß, dass diese Familie Pearson heißt, in meiner Auflistung hier Pearson. Und jetzt finde ich bei Felicia Snoop Pearson, die auch wirklich im richtigen Leben Felicia Pearson heißt, nochmal Pearson denkt. Nanu, sollte ich mich da vertan haben?
Aber sagst du uns jetzt einfach, wer das ist?
Ja, das ist.
Ich habe es nämlich noch nicht verstanden.
Ja, muss doch nicht. Ich habe es auch noch gar nicht gesagt. Ich staune nur gerade über Pearson. Du erinnerst dich an, es ist aus der Serie The Wire.
Aha.
Und taucht dagegen ich glaube, erst in den letzten 2 oder 3 Staffeln auf, den du vielleicht sogar in deinen Top-10-Listen hast, der Street-Gangster Marlowe. Von dem ich weiß, dass er dir böse Träume verschafft hat.
Ja, deshalb habe ich ihn auch nicht drin.
Ja. Bei dem ist so, dass ich über den hatte ich auch sozusagen in meiner Auswahl drin, deshalb habe ich ihn auch mal nachgeguckt. Bei dem habe ich gedacht, dass er vielleicht wirklich ähnlich wie andere Figuren, nämlich auch Felicia Snoop Pearson, eine wirkliche Gangster-Background hat. Hat er aber gar nicht. Der ist richtig Method-Actor. Der war auf dem Strasberg, im Strasberg-Studio war er Schüler.
Ja.
Der hat doch 2 Killer. So einen großen Typen, so einen großen Schlagsigen und eine junge Frau.
Aha.
die immer, die klein, klein ist sehr so, die sind so ein bisschen so die, der Große und die Kleine. Und das ist Felicia Snoop Pearson, die, wenn du ihre Filmografie anguckst, wirst du nur The Wire finden, die letzten Jahre auch im Gefängnis verbracht hat. Die, also, die wirklich den Background hat und über die auch andere geschrieben haben, es ist vielleicht die furchterregendste Figur, letztendlich weibliche Verbrecherfigur im amerikanischen Fernsehen damals. Die hat mir noch mehr schlechte Träume verpasst als
Marlo,
ja. Wow. Diese Selbstverständlichkeit, mit der sie das gemacht hat, alles.
Nice choice, man.
Ja, naja.
Die Frauen sind bei mir unterrepräsentiert, muss ich echt gleich sagen.
The Wire ist aber auch wirklich eine Goldgrube für Charaktere.
Okay, wo war mein Platz 7, oder?
Platz 7, ja. Ja.
Ist bei mir Kendall Roy, gespielt von Jeremy Strong.
Ja. Oh, mein Gott, Bernie. Ja. Ja, ja.
So, natürlich. Aus Succession.
Ja.
Der Punching Bag, aber irgendwie auch doch immer wieder plötzlich erstaunliche, zum Strippenziehen fähige Spross der Roy Family.
Ja.
Okay, Platz 6.
Moment mal, war das jetzt Platz 7 oder war das Platz 8? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Das müsste Platz 7 gewesen sein.
Ich glaube, das war Platz 8.
Ja, Platz 8 war aber bei mir.
Nee, genau, Platz 7. Das war ja. Platz 7.
Ja.
Alles klar.
Platz 6.
Platz 6. Rudiger guckt seine Zahlen durch. Da habe ich die gute Fleabag.
Ja.
Phoebe Waller-Bridge.
Ja. Ja, das ist die erste in meinen Honorable Mentions.
Okay.
Habe ich auch nicht, weißt du, warum ich es nicht drin habe? Weil ich quasi Phoebe Waller-Bridge als Autorin so toll finde, aber ja, nicht die Figur so wahnsinnig toll. Also ich finde die Figur toll, aber das Gesamtkonstrukt der Serie ist so toll und nicht die Figur an sich.
Verstehe ich vollkommen, ja.
Okay, ich habe Papst Pius den 13.,
ja.
Lenny Bellado, gespielt von Jude Law aus The Young Pope and the New Pope.
Ja.
Okay, Platz 5.
Platz 5. Platz 5, Boyd Crowder. Aus der wunderbaren Serie Justified, gespielt von Walton Goggins.
Ja, fantastisch. Nichts hinzuzufügen. Ich habe mich tatsächlich pro Serie nur für einen Charakter entschieden. Und ja, das ist da auch ein bisschen so ein Spoiler, warum ich Boyd Crowder nicht drin habe.
Okay, okay.
Okay,
gut. Verstehe ich auch. Das, it's a hard choice.
Ja, Platz 5 ist bei mir Roger Sterling.
Ja.
Gespielt von Sean Slattery aus Mad Men. Der Inhaber, also Mitinhaber der Werbeagentur.
Ist das der Weißhaarige?
Ja, genau.
Ja, unbedingt. Ja,
genau. Verstehe der seine, seine Hippie, verspätete Hippie-Phase durchmacht.
Ja.
Sehr viel gelacht mit dem. Platz 4, Rüdiger.
Kendall Roy.
Sehr gut.
Ja.
Tony Soprano.
Tony Soprano.
Hm. Kommt der noch bei dir?
Der kommt noch bei mir. Oh okay. Gott. Ja, stimmt.
Ich, sprechen wir gleich.
Habe ich auch lang überlegt. Aber ja, ja, er ist tatsächlich. Na gut.
Platz 3?
Platz 3. Gemma Teller-Morrow. Gespielt von Katie Sagal, Sons of Anarchy.
Ja, das habe ich leider nie gesehen. Ja.
Ja. Es, das...
Die spielt die Biker-Mutti, kann man
die
sagen.
Besser kann man es nicht sagen. Ja. Die Biker-Mutti. Die... Ja. Frau des derzeitigen Präsidenten, die Ex-Frau des verstorbenen alten Präsidenten und Mutter des irgendwann Präsident werdenden. Hm. Ja, sie ist die Biker-Mutti. Sie ist witzig, sie ist brutal, sie ist aber auch warm, sie ist eine Mutter.
Hat sie die Fäden in der Hand? Ich frage ganz naiv, weiß nicht.
Ja, warte, ich überlege. Sie hat schon Fäden in der Hand. Aber diese Jungs sind auch so unberechenbar. Nee, da spenden auch andere Fäden. Sie ist auf jeden Fall, sie ist nicht das Mastermind. Sie ist nicht, die Männer, die machen schon noch Dinge ohne sie. Und sie läuft auch in Fallen.
Wem Katie's Seagal nix sagt?
Ja, sie ist aus, wie heißt es denn eigentlich im Original? Im Deutschen hieß es eine schrecklich nette Familie.
Married with Children.
Married with Children, natürlich, das wusste ich auch. Also, oder auch Al Bundy. Sie ist...
Ich heirate eine Familie.
Ich heirate eine Familie, ja.
Genau. So, mein Platz 3 ist...
Ja.
Omar Little.
Oh ja.
Aus The Wire.
Omar Don't Scare.
Der Vigilant aus The Wire.
Ja, das, also da war ich auch...
Da hatte ich natürlich ganz viel aus.
Da habe ich mich... Das muss sagen, das war auch ein bisschen eine Politik... Übrigens, und so, das wollte ich vorhin noch erzählen, das habe ich vergessen. So ist Felicia Snoop Pearson überhaupt in diese Serie gekommen. Sie hat... Michael K. Williams
ja,
in einer Bar kennengelernt oder eher sie. Und er hat sie in diese Serie reingebracht.
Hm. Ich war eigentlich mein Lieblingscharakter bei The Wire. Ich hatte zwei, waren eigentlich immer Jimmy McNulty, also Dominic
ja,
West.
Ja.
Und Evan Barksdale. Ich bin ein riesen ja, Evan Barksdale-Fan.
Ja.
Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass die Wirkung von Omar Little und die Wucht von Michael K. Williams, mit der er das spielt, einfach die bessere war. Der bessere Schauspieler, die wichtigere Rolle, der tragischere Tod.
Die schrägere Figur auch.
Die schrägere Figur.
Also nicht einzuordnen auch.
Ja, genau.
Schlechter und, einzuordnen, ja, genau. Ja, und irritierend.
Genau. Letztlich wichtiger für die, wichtiger dann im Nachgang als Dominic West oder ja. Eben, wie heißt Evan Barksdale nochmal mit richtigen Namen? Also der Schauspieler, ja, irgendwas Woods heißt er.
Den habe ich jetzt nicht in meiner Liste drin. Ich hab natürlich auch den Stringer Bear. Ja. Aber,
okay, ja. Sicher. Sicher. Okay, gut, Platz 2.
Na, pass auf, aber noch ganz kurz. Ich werde nie vergessen, wo er gefragt wird, wo er so ein bisschen auch als mit der Polizei zusammenarbeitet, der Omar.
Ja.
Und sagt er, aber hast du keine Angst? Und er antwortet nur, Omar, don't scare.
Ja, Hammer.
Hammer. Hammer. So, Hammer. Platz 2. Ist ein bisschen eine sentimentale Choice.
Ja.
Es ist Hank Schrader, gespielt von Dean Norris in Breaking Bad.
Ja.
Ich muss sagen, mich hat selten einen Serientod über so lange Zeit so traurig gemacht wie der Tod von Hank in Breaking Bad.
Ja. Gotta love Hank.
Ja.
Got to love your Hank.
Und weil es auch so, und weil er auch noch vorher schon so, ach Gott, wie diese beiden mexikanischen Killer nach ihm kommen. Oh, jetzt haben wir wieder gespoilert.
Oi. Nein.
Er ist so überfordert und er hat aber auch so spannende Momente, ist, ja, Hank.
Hm. Okay. Mein Platz 2 ist Queen Cersei.
Ah, gut, sehr gut.
Lena Headey.
Ja.
Ist für mich da eigentlich der, in allen Serien, die ich gesehen habe, der glaubwürdigste Bösewicht gewesen von allen. Dein Platz 1, Rüdiger, kann ich dir eigentlich schon prognostizieren, das müsste Tony Soprano sein. Also du hast deine Zahlen.
Es ist Tony Soprano.
Achso, deine Zahlen lügen.
Es ist Tony Soprano.
Möchtest du es kurz, ganz kurz begründen, weil zu dem kommen wir gleich ja ausführlicher noch?
Weil er im Grunde genommen die erste Serienfigur ist, an die ich so, weil er auch am Anfang steht, von einem völlig neuen, von neuen Sehgewohnheiten, von, weil er alles zusammenhält in dieser, ja, jetzt habe ich 3 Themen auf einmal angefangen, weil er am Anfang stand, weil das er der erste Mal, der eine Serienfigur war, die einen über so lange Zeit begleitet hat und lebensverändernd quasi, so eine Serie geprägt hat.
A wise choice. Ich war dann tatsächlich ganz, ganz nur bei mir, bei Platz 1. Habe ich nur ganz subjektiv, wäre es mir am meisten ans Herz gewachsen.
Naja.
Ungeachtet der Schauspielerleistung, ungeachtet der quasi kulturellen Wichtigkeit, des Kulturerbes, das aus der Serie hervorgeht. Ich habe mich einfach für Raylan Givens entschieden.
Es ist auch das.
Timothy Olyphant.
Ich bin da auch völlig bei dir. Ja.
Weil ich nämlich neulich noch mal jemand erzählt habe, vielleicht diese Szene rekapituliere nochmal für die Zuhörer. Raylan Givens. Wir sind schon in der 6. oder 5. Staffel. Raylan Givens trifft einen alten, einen Gauner, mit dem er schon viel aneinander geraten ist.
They duck coal together.
Ja. Nein. Ach so, nicht Goldrader, sondern Duffy. Ich meine Duffy.
Ah, Duffy, okay.
Ja.
Ach Gott, Duffy.
Den
hätte man auch mal dazu nehmen können.
Absolut. Aber da gibt's ja auch viele. Bei Eva Crowder. Ich hätte auch bei Eva Crowder überlegt.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall trifft er den und will was von dem wissen und er hat seine Finger wieder, aber wirklich nur marginal im Spiel dieses Mal und die haben auch schon, er hat schon auch öfter eins draufgekriegt von Raylan Givens, der wollte Raylan Givens auch schon mal umbringen. Raylan Givens hat es auch schon eine Kugel in die Hand geworfen und hat gesagt, next one's faster.
Next one's coming faster.
Ja. Aber eigentlich sind die ein bisschen klar miteinander, ne? Das sind auch nicht mehr die Hauptantagonisten, längst nicht mehr, ne? Und das weiß Duffy auch. Du weißt, sie stehen auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. Helfen sich, wenn es sein muss, können sich nicht leiden. Vielleicht würden sich im Zweifelsfall auch aufeinander schießen. Aber Herrgott, nochmal, es ist Harlan County. Ist auch, it's no big deal. Ne?
Ja. Und dann kommt aufeinander schießen ist auch nicht ganz so böse gemeint wie in anderen Gegenden der Erde.
Ja. Und dann kommt Raylan, will was von ihm wissen. Duffy liegt gerade im Heimsolarium. Und Raylan Givens, ohne ihm die Chance zu geben, tatsächlich was für ihn zu tun in diesem Moment, haut ihm den Deckel von dem Solarium auf den Schädel, woraufhin der legendäre und wirklich verdutzte, und mir kommt zwar so, als wäre es improvisiert am Set gewesen, Ausspruch kommt von Duffy, Jesus, Raylan.
Ja.
Wo ich auch, so wie du, auch wirklich nochmal Tränen in den Augen hatte, als ich dieses, das kann doch nicht sein, dass der mir jetzt das Solarium auf den Kopf haut, irgendwie.
So uncalled for.
Und es ist auch, der ist Bulle, weißt du? Der, ist so ein heftiges Aggressionsproblem. Ja. Das ist übrigens nicht der Grund, warum ich mich mit ihm identifiziere, aber er ist einfach, er ist so ein wirklich unvollkommener, naja.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber er ist so ein unvollkommener Charakter. Er ist so, er hat so viele Schwächen und hält, aber er hat auch eine eiserne Disziplin und einen eisernen Willen und einen Sinn für Gerechtigkeit, justified, den er vielleicht übertreibt.
Ja.
Und zur Selbstgerechtigkeit überstuft, aber letztlich bleibt er immer auch ein linkischer Typ. Also es ist auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, Raylan Givens ist ein Schussel, er ist natürlich auch, kann ein eiskalter Killer sein, aber er kann sich auch doof anstellen. In seinem Privatleben.
Ja. Eigentlich meistens haben wir schon mal rausgearbeitet, wenn es in den Faustkampf geht.
Ja.
Wo er meistens den kürzeren zieht, wobei, also mit uns wird er wahrscheinlich locker fertig, aber er hat ja ein paar harte Gegner da auch zwischendurch. Auch, oder wenn sie nicht ganz so hart sind, sind es wenigstens zwei davon. Aber er geht auch mal in einen Barfight wegen nichts.
Ja. Wobei nach Corona weiß ich nicht, ob man dann noch so ungestraft sich mit uns anlegen kann. Ich habe neulich, ein Wrestler hat geschrieben so, there's only two ways out of Corona, totally fat or totally ripped.
Und
dann hat er geschrieben, I'm halfway.
Wir haben jetzt wieder einen Boxsack zu Hause hängen.
Ja.
Wo ich, der hängt natürlich, ist natürlich für meinen Sohnemann, hängt ein bisschen tief, aber ich sag mal, die Tiefschläge, das Abducken und Zuschlagen, das übe ich jetzt schon wieder.
Ja, kannst du, können wir ein Sparring machen, aber ich nach meinen Body Combat Workouts.
Wirklich?
Ich mach doch, Body Combat seit längerer Zeit.
Gut.
Ich habe halt keinen Boxsack.
Hast du Handschuhe?
Nein, Body Combat macht man ohne Handschuhe.
So.
Das ist ja nur eine Choreografie.
Ach so.
Mach ja nicht wirklich.
Na gut.
Ich habe mir überlegt, so einen Boxsack.
Meinst du, unsere Hörer nehmen uns ernst, wenn sie hören, wenn wir von Boxen und wenn wir von Kampfsport reden?
Ja, aber ich meine, die Hörer können ja auch ruhig denken, das sind zwei Säcke über 40, die jetzt noch irgendwie ein bisschen auf Kampfsport oder Boxen machen.
Gut.
Und dann können sie sich entweder besser fühlen, weil sie jünger und sportlicher sind.
Oder wir werden sie eines Tages eines Besseren belehren.
Oder so, ja. Oder sie lachen uns einfach aus, aber das ist ja fair enough. It's fair game.
Auf jeden Fall.
It's a podcast.
Ich frage mich nur.
Und
er gehört uns.
Ja. Und ja, aber die Meinung gehört den Leuten immer, ne?
Das stimmt.
Ja. Sopranos Rewatch. Staffel 3, Episode 2.
Achso, haben wir noch Honorable Mentions?
Achso, Entschuldigung. Ganz viele sogar. Entschuldigung, aber wir gehen schnell durch.
Pass auf. Ich habe gesagt, eigentlich stand Tony Soprano am Anfang. Wenn ich richtig mein Serienverhalten meines Lebens, der mal die erhellen will, eine der ersten Personen, die mich da am meisten beeindruckt, war die Figur Karl Göttmann in Soko 51/13, gespielt von Werner Kreindl.
Wow, ich kenne ihn, ich kenne Werner Kreindl.
Ja, und dieser alterslose Mann mit diesem Anzug, der so ein bisschen auch aussah wie mein Vater, der aber irgendwie auch dieser, ich kannte so Figuren nicht, so vorher. Waffen, Leute, die auch, ich bin doch der Militarist, ich bin doch der Waffennarr, die auch plötzlich eine Pistole in der Hand haben. Und es gibt eine Szene, da wird er mal als Bodyguard engagiert, da arbeitet er undercover und da geht jemand auf ihn los und der legt ihn ins, das war die erste Kampfsportsequenz, jetzt sind wir schon wieder beim Kampfsport, die ich im deutschen Fernsehen gesehen habe. Ich war hin und weg.
Ja, da könnte ich jetzt noch Klaus Wennemann dagegen setzen als der Fahnder.
Steht hier Klaus Wennemann als Hannes Faber in der Fahnder. Okay. Übrigens, Idee zu der Fahnder, habe ich jetzt einmal gelesen, ich wusste das auch, ich habe es wieder vergessen, Dominik Graf.
Ja.
Ich bin wirklich großer Fan von Dominik Graf.
Ja. Okay, we gotta get going here.
Ja, stimmt. Honorable Mention. Ja, also die beiden wollte ich unbedingt gesagt haben. Game of Thrones war lange vorne, ich bin auch mit meinen Zahlen durcheinander gekommen. Für mich die Figur in Game of Thrones, Sir Davor Seaward, gespielt von Liam Cunningham.
Ja, wunderbar.
Allein für die Art und Weise, wie er Stannis sagt.
Ja. Stannis, King Stannis.
Das wär's jetzt bei mir. Bei dir?
Ach, ich habe hier einiges.
Ich habe noch mehr, aber
Tyrion Lannister,
ja.
Agent Dale Cooper, natürlich auch eigentlich aus dem letzten Jahrhundert, aber kam ja nochmal, Staffel 4 von Twin Peaks war ja gerade eben. Roman Roy und eigentlich die gesamte Succession Crew, also unter
anderem
Tom Wamsgans.
Oh Gott, ja. Ich habe so eine Liebe für Schauspieler gekriegt, als ich diese Liste gemacht habe, Bernie.
Ja.
Weißt du, und.
Ja, und bei mir auch, und zwar Serienschauspieler noch mehr als
Serienschauspieler und gerade mit welcher Liebe und welcher, ja.
Fleabag natürlich, Phoebe Waller-Bridge. Jonah Ryan finde ich wahnsinnig unglaublich gut aus Veep, hast du, glaube ich, nie gesehen?
Doch.
Ja?
Ja, ich habe zwei Staffeln gesehen, doch. Ja.
Sehr gut. Jonah Ryan ist der Hammer, finde ich.
Das
ist dieser widerliche. Opportunistische.
Ja.
Ja. Aber Jonah Ryan ist so toll. Gespielt von Timothy Simmons, Entschuldigung. Der Hot Priest natürlich, Boyd Crowder, Stringer Bell, Jimmy McNulty, Evan Barksdale, Jimmy McGill, also Saul Goodman quasi, Selina Meyer, also quasi auch Veep, Larry David, BoJack Horseman. Ach, ich höre auf jetzt. Die Liste ist zu lang. Ich höre auf. Komm, wir haben auch noch Fußball und Sopranos. Es kommt nämlich noch kurz Fußball.
Fußball?
Ja, pass auf. Erstens mal hast du für die Corona-Pause einen Downbreak gemacht, oder? Oder einen Nagelsmann gemacht.
Kurz, pass auf, den Nagelsmann. Ja. Ach, wie schön.
Rüdiger Rudolf, would you please break
Corona?
Corona down for us.
Ich dachte schon, Bernie. Und du hast auch schon länger nicht mehr gefragt, ich muss mal sagen. Ja. Ich hatte immer einen, nur dass du es weißt. Der Nagelsmann ist auch in Quarantäne. Ganz häuslich wohl im Sachsenland. Er schätzt nicht das Mondäne. Zwar macht er einen Pilotenschein. Ja, Julian will fliegen. Erweiterung des Horizonts braucht Nagelsmann zum Siegen. Im Fußball und im Leben auch. Passt alles gut zusammen. Nicht alles, was mit dem Virus kam, muss man hier gleich verdammen. Auch dieses Jahr, ich bin's gewiss, geht die Saison zu Ende. Und keiner mangels Gelegenheit kann schütteln Siegerhände. Wenn der Sommer kommt, wir hängen ab. Ein jeder tut relaxen. Der Julian in der Krise wird mit Sicherheit auch wachsen.
Mm, herrlich. Schade, ich jetzt aufnehmen sollen für unsere Hörer, also auf Video. Okay, bei Bayern gibt es ja Neuigkeiten. Man hat Flick jetzt verlängert bis ins Jahr 3033, glaube ich. Mhm. Also nicht ab 2023 tatsächlich.
Ist doch schon was.
Ja, vollstes Vertrauen.
Ja.
Auch, es gab ja so, man munkelte ja vor kurzem, dass es Unstimmigkeit mit Salihamidzic gibt, weil der zum Beispiel sagt, Werner findet er nicht so gut.
Timo Werner?
Ja.
Oh ja.
Und er zum Beispiel aber Flick sagt, er hätte nicht.
Moment. Der hat gesagt, Timo Werner finde ich nicht so gut.
Ja, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, finde ich nicht so gut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gab es wohl eine Meinungsverschiedenheit. Okay. Und bei Sané gab es die auch, nämlich hat Flick gesagt, weiß nicht, der ist ja gar nicht so überzeugt, der hat ja gar nicht weiterfahren, jetzt brauchen wir den unbedingt und so.
Das stand irgendwas mal, glaube ich, mal ein Tausch im Raum, habe ich gehört.
Ja.
David Alaba gegen Sané.
Ja, fand Flick alles nicht gut, der möchte Alaba auch unbedingt behalten. Auf jeden Fall, da gab es wohl ein bisschen Differenzen, wurde kolportiert, weiß ja gar nicht, ob es tatsächliche Differenzen waren oder nur sachliche
Meinungsverschiedenheiten. Ist egal, Hauptsache wir können drüber reden.
Aber der Herr Flick hat sich durchgesetzt und ist jetzt quasi auch, anerkannter, erstmals richtig anerkannter, mit langem Vertrag ausgestatteter Bayern-Trainer.
Und du, sag ich mal, als Bayern-Fan mit Ups und Downs, wie findest du das?
Ich finde es gut. Das kann mein Vertrauen in den Verein nur fördern.
Ja.
Nur förderlich sein.
Also mir geht's genauso.
Ja. Es gibt ja auch noch die Frauen. Ja. Und wusstest du, die Frauenfußballerin, die gar keiner mehr spricht. Und wusstest du...
Außer, dass sie einen leichteren Verlauf haben.
Zu Recht.
Ja.
Und wusstest du, dass auch die Frauen-WM nächstes Jahr verlegt wird? Die Frauen-EM nächstes Jahr verlegt wird, weil die Männer-EM auf nächstes Jahr verlegt wird.
Ach herrje, ja.
Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, sie ist gar nicht so schlecht, aber trotzdem natürlich auch gemein, ne? Männer first wieder mal.
Mhm.
Hm, okay. Gut. Sopranos Rewatch, Staffel 3, Folge 2. Broschai Livushka.
Du.
Heißt die.
Ach so?
Ja. Goodbye, Little Livia.
Oh ja.
Nachtrag zur letzten Folge. Es war nicht das Thema, das Theme from Dragnet, was da vermischt wurde mit Police, Every Breath You Take, sondern es war das Theme from Peter Gunn, auch einer alten Krimiserie.
Ach, natürlich.
Ja, Entschuldigung, habe ich falsch gesagt.
Ja.
Okay, was passiert in der Folge? Livia stirbt. Und pass auf, kennst du den Hintergrund mit der Schauspielerin?
Nein.
Die Schauspielerin, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, Nancy Marchand. Nancy Marchand ist an Lungenkrebs gestorben und war auch schon länger krank, aber David Chase hat immer so, und eigentlich hat sich damit nicht so beschäftigt, weil es eigentlich hätte Tony am Ende von Staffel 1 seine Mutter umbringen sollen, war aber so ein beliebter Charakter, hat so viel bewirkt, dass er gesagt hat, die ist super, die behalten wir. Staffel 2, und ja, er hat sich... Ihr ging es dann immer wieder gut, kam zurück nach einer Chemo.
Also als Tony losgegangen ist im Altenheim mit dem Kissen in der Hand, gab es auch mal wahrscheinlich eine Variante, wo er es dann tut.
Ja. Ja.
Vielleicht so kurz vorher hat David Chase gesagt, nix da.
Ja, kann sein.
Ja.
Auf jeden Fall kam sie wieder zurück und dann hat David Chase gesagt, Mensch, das ist so eine wichtige Figur mittlerweile. Hatte einen großen Storyline für sie geplant in Staffel 3, nämlich dass sie in dem Rico-Case gegen Tony Soprano, der dieses Mal auch zur Sprache kommt in den ersten beiden Folgen, Aussagen.
Da bahnt sich was Großes an, ja.
Ja, genau. Und so war es auch geplant. Dann starb sie aber, und zwar schon bevor die dritte Staffel die Dreharbeiten begann. Weshalb das, was wir in der Folge gesehen haben, die letzte Szene, die letzte Interaktion zwischen Tony und seiner Mutter, CGI war.
Ach, das gibt's auch nicht.
Ja. Und das auch wirklich ein bisschen merkwürdig aus. Also, sie ist reingeschnitten mit quasi und sagt auch Dinge, glaube ich, die sie schon mal gesagt hat. Also, es ist Resteverwertung, glaube ich, was da passiert.
Ja, es ist. Ach, das ist ja ein Ding.
Oder ich habe sogar einmal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass quasi ihr Gesicht nochmal auf eine andere Schauspielerin drauf montiert wurde mit CGI. Man müsste es nochmal, ich habe das nach der Folge gelesen, sonst hätte ich nochmal kritischer drauf geguckt.
Müsste man nochmal drauf gucken. Ja. Interessant. Aber trotzdem hat das einen interessanten dramaturgischen Effekt, finde ich.
Ja,
nämlich? Es hat wirklich diesen Effekt von, nach einem relativ vergleichsweise banalen Treffen der beiden, Tony und seiner Mutter in dem Haus, wird jemand aus dem Leben gerissen. Und genauso ist es ja, glaube ich, dann doch auch oft.
Ich glaube, wenn du das weißt, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich gesagt, aha, das ist ja nochmal ziemlich reingeflickt. Jetzt hier plötzlich reden die wieder miteinander, plötzlich sagt er, ihr Rico-Case kommt ja auch aus dem Nichts irgendwie, ja. Deus Ex Machina, Plotline. Aber da ich es nicht wusste, dachte ich, ach, guck mal, die Beiläufigkeit, wie sie noch einmal kurz redet und sie ihn so davon winkt und er so, ah, ich hätte doch, bringt doch gar nichts, dass ich jetzt wieder mit dir rede und so, am Ende sagst du noch aus gegen mich und so. Diese Beiläufigkeit und dann in der nächsten Szene ist sie tot und die Familie steht vor ihm und will ihm was sagen und fand ich dann eigentlich doch gar nicht schlecht. Also, ja. Wobei man damals geschrieben hat, um Gottes Willen, was machen die denn da? Jetzt haben sie das echt nur so reingestümpert so ein bisschen, aber ich finde, also mir ist es nicht aufgefallen, ich fand es eigentlich ganz, ganz gut und natürlich, dass jemand, mit dem du gerade noch sprichst, in der nächsten Szene vielleicht auch tot ist.
Einfach. Ja, mich
aber vielleicht sind wir da ein bisschen Corona-biased, weil genauso passiert es ja zum Teil.
Ja. Naja, dann?
Naja, okay.
Dann kommt es zur Beerdigung.
Ja, die Folge fängt an, dass Tony was krass rassistisch gegenüber dem neuen, an sich anbahnten Freund von Meadow präsentiert. Der ist quasi halb Jude, halb Afroamerikaner und heißt Noah und Tony
Tannenbaum. Noah Tannenbaum.
Ja, benimmt sich aber krass rassistisch, beleidigt ihn auch. Und dann sieht er auch noch beim hochenerviert sieht er einen Onkel Ben Reis, das Gesicht von Onkel Ben im Regal und darauf kriegt er seinen nächsten Panikanfall und bricht zusammen. Und ich muss sagen, dass mir da ein bisschen zu viel, also ich habe da zwei Probleme damit. Zum einen, es ist natürlich, man muss das immer wieder vergessen, man möchte ja dann quasi den Protagonisten ja doch noch so ein bisschen die Stange halten, auch wenn die mordende Bastarde sind. Aber so, ich finde, so rassistisch, das geht mir, also es kommt natürlich komisch, weil der bringt ja auch Leute um und macht viel schlimmere Dinge vielleicht, aber das sitzt mir doch ein bisschen quer. Das glaube ich, kann ich in der heutigen, ist natürlich schlimm, dass mir das damals vielleicht nicht so quer saß, vor 5 oder 6 Jahren, aber ich glaube, das kann ich jetzt schwerer vergessen als damals. Also das wird mir noch ein paar Folgen, oder das kommt ja immer wieder, diese Rassismen. Aber das ist schon schwierig. So, es ist vielleicht auch ehrlich von David Chase, eine Figur so darzustellen, aber es ist schon krass, ne?
Ja.
Aber, und da komme ich zum Punkt, bei David Chase schwingt mir noch so ein bisschen was mit, was mir tatsächlich dann auch wirklich nicht so schmeckt. Nämlich auch immer so ein bisschen so eine leichte Verhöhnung von so einer Bildungsbürgerklasse. Und das kommt nämlich da auch noch mit rein. Die Figur wird nämlich teilweise schon vorher extrem der Lächerlichkeit preisgegeben, weil er so ein Filmbuff ist und so ein bisschen klugscheißt über Filme. Mhm. Und tatsächlich auch so ein bisschen so, ja, meine Eltern sind in der Filmbranche und so. Also tatsächlich eine Figur, die eigentlich noch bevor er rassistisch beleidigt wird, so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben.
Ja, ein bisschen. Er hat auch Ja, er läuft sehr, man lässt ihn sehr naiv da reinlaufen.
Ja. Und es kommt noch dazu, dass es auch eine schwache Figur ist. Kommt ja ein paar Mal später noch vor. Mhm. Hat dann, glaube ich, eine Affäre mit Meadows Mitbewohnerin oder sowas ähnliches. Also kommt, naja, schwierig. Okay, dann ist es so, dass
Der Tonys Rassismus wird auch von den anderen so mitgenommen, von Carmella und sowas. Die wissen genau, was da gelaufen ist.
Ja, und findet es auch nicht schlimm. Sie sagt, nur sei nicht rassistisch, weil damit treibst du sie nur in seine Arme.
Genau.
Okay, wir überschreiten bald die 90-Minuten-Marke. Wir müssen uns sputen. Beeilen. Genau, auf jeden Fall, es gibt dann die Beerdigung. Also Livia will eigentlich weder eine Beerdigung, noch will sie ein Wake, also quasi, wie sagt man,
das gibt es bei uns gar nicht so, ne?
Cremes, Leichenschmaus, wie auch immer, für den dann Artie Bucco kocht. Mhm. Und Carmella sagt es dann später, ja, es hat vielleicht schon einen Grund, warum die das nicht wollte, weil die hatte tatsächlich eigentlich keine Freunde und sie wusste auch, dass wahrscheinlich niemand so gut zu sprechen auf sie sein wird am Ende. Und genauso ist es dann auch. Und Janice, die eigentlich gar nicht kommen wollte, Tonys Schwester, schwingt sich zur großen zur großen Gastgeberin und zur großen Redenschwingerin auf und zwingt die Leute teilweise Dinge zu sagen. Und es kommt nichts Gutes bei rum.
Da passiert eine Szene, wo ich kurz gedacht habe, das hat Ricky Gervais geschrieben.
Absolut. Ich wollte es mit Stromberg vergleichen, aber es war tatsächlich The Office-Charakter.
Genau. Also es ist, sie ruft alle zusammen in einer Art Gruppenmeeting, wo jeder mal kurz sagen kann, was ihn mit der Verstorbenen verbunden hat.
Und Hash sagt dann, ja, also was ihm ist nur immer wieder aufgefallen, wie direkt sie doch ist. Dass da scheinbar irgendwie kein Filter zwischen Hirn und Mund gibt.
Genau. Und Christopher, der auch schon ein bisschen Substanzen zu sich genommen hat,
ja,
verstrickt sich in einen, könnten wir fast mal einen Podcast einladen, in eine Theorie, es gibt nur...
Jeder Mensch ist individuell.
Es gibt nur jeden Menschen einmal auf der Welt. Und dann fängt er so an, im Drogenrausch zu überlegen, ob das denn auch wirklich stimmt.
Aber wie man das beweisen will, da müsste man ja alle Erdbevölkerung in einen Raum. Und es gäbe ja wohl keinen Raum, der so groß ist.
Ja. Und als die Peinlichkeit eigentlich kaum mehr zu überbieten ist, unterbricht eine Frau, ich weiß nicht genau, wer es ist, glaube ich, die Ehefrau von einem unserer Jungs, keine Ahnung.
Nee, das ist eine Freundin von Livia und es ist die Freundin, die Livia vor 2 Staffeln über den Haufen gefahren hat.
Ich meine sogar nochmal eine andere, ja, was sagt die? Die sagt dann wirklich mal was Substanzielles über sie?
Ja,
das war
eine tolle, die hat ja immer angerufen, wenn es jemand schlecht ging.
Wenn es jemand schlecht ging, ja. Aber dann wird das Gespräch beendet mit dem Spruch, der ist schon vorher etabliert in diesen Kreisen, offensichtlich... jedes Gespräch über Trauer, jede weitere Gefühlswallung im Keim erstickt, zu sagen, naja, wenigstens hat sie nicht gelitten.
Ja, das kennen wir alle nur zu gut. Interessant noch an der Folge, AJ analysiert das legendäre Robert Frost-Gedicht I've Promises to Keep and Miles to Go Before I Sleep. So heißt es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es heißt Walking in, na Gott, ich komme gerade nicht drauf. Walking in a Winter, bla bla bla.
Und, Walking in the Winter Wonderland.
Ja, so heißt es nicht. Und da habe ich was Interessantes gelesen im Netz. Und zwar, danach ist ja quasi, also er spricht ja mit Meadow über, dass das Gedicht Tod symbolisiert. Und dann hat er so eine Entscheidung, er hat keine Erscheinung, aber er denkt, seine Großmutter wäre.
Hört Geräusche im Haus, ja.
Ja, genau. Stopping by Woods on a Snowy Evening by Mr. Robert Frost. Und da habe ich gelesen, dass das quasi der Anfang ist, wo sich so ein bisschen das Übernatürliche, immer wieder so übernatürliche Element, Entschuldigung, Mist, jetzt habe ich mich mal am Stuhl gehauen, wo sich das übernatürliche Element so ein bisschen in Sopranos einschleicht. Und da habe ich jetzt einfach gedacht, da achten wir jetzt mal drauf, ob das stimmt. Mhm. Ob da immer wieder sowas kommt.
Mhm.
Ja. Meistens in den von David Chase komplett geschriebenen, alleingeschriebenen Folgen. Ach, hat mich interessiert. Also ich finde, es kommt ja schon, ist ja schon sehr viel Metaphysisches bei der Vision von Tony, wo er drauf kommt, warum Pussy eigentlich Verräter ist, weißt du, am Ende von Staffel 2.
Mhm.
Und das Ende von Sopranos, ohne es jetzt zu spoilen, hat ja auch was Metaphysisches und dachte, das ist ein interessanter Gedanke, den verfolgen wir mal. Wie oft tatsächlich so Aberglaube und Metaphysisches und Erscheinungen und dass die Leute denken, sie wissen oder sehen mehr, wiefern das noch eine Rolle spielen will. Weil der Artikel sagt, das ist ab jetzt der Fall auch, man müsste mal drauf achten. Dachte einfach, ich schärfe mal unsere Sinne dafür.
Ja, okay, ist gut.
Okay. Dann hast du noch kurz mal erzählt, du hast Folge 3 gesehen und hast dich...
Nein, das habe ich gedacht. Ja. Ich habe die richtige Folge gesehen.
Ah.
Aber es ist tatsächlich so. Ralphie wird so lapidar eingeführt.
Ja.
Er taucht irgendwann auf.
Ich habe mich auch gewundert.
Ja.
Ja. Aber dann verschieben wir doch einfach unsere Ralphie-Diskussion auf einen späteren Zeitpunkt.
Genau.
Und das war der größte Stromberg, der größte The Office-Moment von den Sopranos. Darauf können wir uns einigen, oder?
Auf jeden Fall.
Gut. Eine Stunde knapp über... 30 Minuten reicht, oder?
Ja.
Leute, wenn jetzt...
Man denkt ja, man hat in Corona-Zeiten so viel Zeit. Du hast wirklich viel zu tun. Ich habe nicht ganz so viel zu tun. Ich weiß aber trotzdem, ich gehe mit Zeit anders um gerade ein bisschen. Ja. Wie ist bei dir?
Ich muss wirklich sagen, es passiert selten, dass ich sagen kann, ich arbeite ganz viel.
Mhm.
Also so richtig teilweise 10 Stunden oder mehr am Tag, aber gerade ist es so.
Mhm.
Muss dringend einen Podcast fertig bekommen.
Oh.
Und leider nicht den Brennerpass. Das wäre funnier. Okay, liebe Leute, danke für eure Unterstützung. Wenn ihr es weiter tun wollt, wendet euch an mich bei PayPal oder auch privat. Ich sage euch dann, wie ihr es machen könnt. bernie.meyer@gmail.com. Herzlichen Dank für alle, die uns unterstützen. Herzlichen Dank. Auch wirklich zuhören ist auch völlig ausreichend. Liebt uns, wir lieben euch. Und bis nächste Woche. Bleib gesund.
Bleib gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass.
Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.